Es ist gut sein im Hause Gottes. Kannst du Amen sagen? Gott ist ein guter Gott, barmherziger Gott, ein gütiger Gott, ein freundlicher Gott. Auf ihn kann man sich verlassen, Tag und Nacht. Amen. Heute Abend will ich euch ganz herzlich einladen zu diesem Gottesdienst. Es geht um die sichtbare und unsichtbare Welt. Also die sichtbare und unsichtbare Welt. Und wir leben in diesen Welten. Wir sollen uns auf diese Welt nicht heimisch fühlen, zu Hause, oder das ist mein Heim, die Welt ist mein Heim. Nein, das ist nicht mein Heim. Wir haben noch andere Welten, die für uns zuständig sind, auf die wir uns verlassen können und auf die wir bauen können. Unser Heim ist droben in der Höhe und so weiter. Und wir sind hier, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt, das ist das Thema. Bevor ich in das Thema hineingehe und einiges sage, was mich bewegt oder was die Gemeinde bewegt, was Gott bewegt, was wir brauchen. Gott weiß, was wir brauchen. Ich denke, es ist manchmal wichtig, dass wir nicht nur hören und Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Jemand hat mir diese Tage geschrieben, also es ist schlimm, wir hören so viel und tun so wenig. Und es ist schlimm, das ist verhängnisvoll. Wir hören so viel und tun so wenig. Lass uns Täter des Wortes werden. Wenn ich die Gemeinde angucke, was ihr alle schon an Predigten gehört habt, ihr müsst an Herzverfettung leiden. Verstehst? Und ihr könnt schon Steine schlucken. So einen Magen habt ihr. Also, aber wir sollen die Dinge verarbeiten. Und ich lieber, du hörst weniger und du hörst es mit dem Herzen und setzt es um. Das ist viel, viel wichtiger. Und nicht nur, dass man gehört hat, was wir alle so gehört haben. Nein, wir sollen auch Täter werden. Wir hören uns manchmal selbst zum Gericht unter Umständen, dass wir eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, du hast genau gehört und hast es doch nicht getan. So, ich lade euch ganz herzlich ein für morgen früh. Morgen früh wird das Thema sein Barmherzigkeit, lebe aus der Barmherzigkeit Gottes. Ich muss euch nur noch um eines bitten, das Thema ist nicht perfekt. Also ich habe mich vorbereitet, es war ein bisschen Material schon gesammelt und, aber ich spüre, da ist noch etwas, was Gott noch sagen möchte. Ich möchte diesen Punkt noch finden. Und das bin ich gerade dabei, bei diesem Punkt, was die Gemeinde ganz besonders braucht von der Barmherzigkeit Gottes. Was ist die Barmherzigkeit Gottes für uns wirklich heute, hier und jetzt? So, dann geht's am Mittwoch. Am Mittwoch wird um 16 Uhr kein Gottesdienst sein. Wir fangen um 19 Uhr an und es geht dann bis Montag. Jeweils 19 Uhr abends sind die Heilungsgottesdienste mit Billy Smith. Billy Smith ist uns kein Fremder. Also mach keine großen Beschreibungen. Einmal gehört haben, dann weißt du alles. Einmal erlebt zu haben, wie er dient und wie er arbeitet und wie das alles so funktioniert, ist mehr wert als 1000 Beschreibungen. So, sind ein paar Zeugnisse auf den Einladungszetteln mit, hört, liest es durch, aber was nützt uns die Zeugnisse? Ich muss selber erleben, ich möchte selber geheilt werden, ich möchte selber Gott begegnen, ich möchte selbst, ja, in die Gegenwart Gottes kommen. So, das nur nebenbei, bring andere mit, ruf Leute an, die schon vielleicht ein bisschen offen sind fürs Evangelium, für Heilung sind alle empfänglich. Guck mal, wie viele Stunden verbringen die Leute beim Arzt? Wenn ich so denke, nur im Warteraum oder dann in der Massage, Therapie und was auch immer ist, in der Bestrahlung. Wie viele Stunden? Da werden doch ein paar Stunden jetzt in der Gegenwart Gottes auch was bringen. Und wenn du kommst, erwarte etwas. Es ist so wichtig, wie was du erwartest. Wenn du nichts erwartest, bleib zu Hause, dann bist du mehr ein Hindernis als ein Segen. Aber wenn du erwartest und sagst, ich möchte, Herr, benütze den Texaner, gebrauch den Texaner, segne den Texaner und segne alles, was hier so passiert nacheinander. Lass deine Herrlichkeit einfach unter uns sein und du wirst sehen, du wirst überaus reichlich gesegnet werden. Aber wenn du sagst, naja, da kommen immer nur dieselben, vielleicht brauchen dieselben das Evangelium. Oder da kommen die und die, die immer nur der Heilung wollen und so weiter. Und vielleicht kommen auch ein paar Flüchtlinge. Flüchtlinge meine ich, geistliche Flüchtlinge, so Schmetterlinge, die überall sind und so weiter und suchen und nicht finden. Manchmal bleibt der eine und der andere hängen. So, manchmal bleibt der eine und der andere hängen. Und so ist es auch bisher gewesen. Weißt du, wenn jemand Gott wirklich erlebt hat, der bleibt in der Gemeinde. Der wächst in der Gemeinde fest und schlägt Wurzeln und ja, und wird gesegnet. Gisela, wie lange bist du schon in der Gemeinde? Und du kamst auch durch eine Billy Smith-Versammlung. Ja, ja. Und bist auch hier geblieben, hängen geblieben. Und warum dann so weit fahren, wenn es in der Nähe auch was gibt? Weißt du, manche Leute, die durchreisen die ganze Stadt und fahren bis nach Hinterdupfing. Und vor der Haustüre war die Gemeinde da, verstehst du? Und hat nicht gewusst, dass auch hier volles Evangelium gepredigt wird. Viele Leute denken, woanders wird das volle Evangelium gepredigt. Glaubt es nicht. Da, wo du bist, da ist Gott. Und wo du nicht bist, da ist Gott auch nicht. Da können andere Leute da sein, aber Weißt du, hier sein ist so wichtig, dabei sein. Und dann ist noch etwas wichtig, wenn in solchen Versammlungen, vielleicht bist du nicht krank, ich bin auch nicht krank. Also mir fehlt nichts, also ich denke, dass ich mich besser Gesundheit fühle, esse Vitamine, gehe in die Sonne ein bisschen raus und bewege mich ein bisschen, nicht zu viel, sollte mehr tun, das ist klar. Aber, wie gesagt, mir fehlt nichts, aber ich komme wegen anderen hierher. Und es ist so wichtig, dass wir Zeichen setzen durch unsere Tippeln und Trippen und gehen und bewegen, kommen andere. Aber da muss was los sein, wenn da immer so viele Leute hinkommen und wenn da immer was los ist, da muss was los sein. Und deshalb, also der Blinde von Jericho wurde ermutigt, hat sich gefragt, was ist denn da los, dass da so viele Leute dem Jesus von Nazareth nachfolgen. Und dann sagten die Leute, ja, der halt Kranke. Und dann schrien sie, fingen die beiden an zu schreien, Jesus, du Sohn Davids oder Jesus von Nazareth, erbarm dich unser. Wir setzen Zeichen. Wenn wir nicht hingehen, erwarte nicht, dass andere kommen. Wenn du nicht dabei bist, lass doch, dann bist du auch nicht da, mit dem Herzen dabei. Du sollst mit dem Herzen, mit der Seele und mit dem Geist dabei sein. Und nicht nur, ich bin im Geist bei ihnen. Oh, verstehst? Spar doch diesen Schmarrn. Also ich kann vom Geist nichts kaufen. Und vom Geist werde ich auch nicht dick und fett. Und vom Geist kann ich auch nicht die Kirche, die Gemeinde hier bezahlen. Nur von Geistern. Und ich glaube nicht an die Geister als solches. Der Heilige Geist ist ausschlaggebend. Dass der da ist und der ist überall da. Jesus hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Wir müssen immer den Empfänger haben. Also genug der Vorrede. Ich lade euch herzlich ein für die Heilungsgottesdienste. Will nicht mehr viel sagen. Sei dabei. Die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Wir sind schon eigentlich mittendrin. Also nicht nur im Geist da sein, sondern auch in Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist die Endstation Gottes. Also Gott schuf Himmel und Erde. Das Materielle, das Sichtbare, das Fassbare. Also, das ist das Ende Gottes. Die Erlösung findet hier auf Erden statt und wird im Himmel vollzogen. Das ist so das Wirken Gottes und über diese Dinge werde ich sprechen. Ich habe gestern über die familiären Geister gesprochen. Da ist eine ganze Menge von diesen familiären Geistern. Also eigentlich reicht mir die Zeit nicht. Ich hätte noch die zweite Predigt zu diesem Thema. Die familiären Geister, wie diese herumwirren und so bekannte Geister, bekannte Leute, bekannte Freunde, bekannte Nachbarn und so weiter, die ziehen dich meistens runter. Diese bekannten, lieben, netten, schönen, hübschen Geschwister. Verstehst du, die sind oft ein größeres Problem, diese bekannten Geister. Oder dann, wir laden dich dazu ein und wir laden dich dazu ein, und aber die laden nicht zur Gemeinde ein, zu Jesus. Sie laden zu allen möglichen Stündchen und Versammlungen und Veranstaltungen, aber die laden nicht zu Jesus ein. Wir sollen die Leute zu Jesus einladen. Und ich möchte auch, dass ihr nicht die Leute hier zur Gemeinde einladet, ihr sollt die Leute zu Jesus einladen. Das ist so wichtig. Wenn die Leute Jesus finden, werden sie auch wissen, wo sie hingehören. Und wenn sie Jesus nicht gefunden haben, haben sie keine Ahnung, wo sie hingehören. So. Zu meinem Thema, Gott hat die Welt geschaffen und Gott hat Himmel und Erde geschaffen, das gesamte Universum. Gott hat die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt geschaffen und sogar die Unterwelt hat er geschaffen. Gott hat sogar das Totenreich geschaffen und Gott hat sogar den Teufel geschaffen. Kannst du da Amen sagen? Glaubst du das? Oder ist der Teufel von selber entstanden? Der Teufel ist nicht von selbst entstanden. Der ist als Lichtengel geschaffen worden, als ein dienstbares Wesen. Der sollte sogar den Thron Gottes tragen. Aber der hat ein bisschen rebelliert. Der war nicht einverstanden. Der wollte auch was Eigenes machen. Eine eigene Mission. Einen eigenen Hauskreis. Ich habe ja gestern gesagt, wo der Herr eine Kirche baut, baut der Teufel daneben eine Kapelle. So, der wollte was Eigenes machen. Und was, du siehst, was aus diesem eigenen Werk geworden ist. Aber Gott hat ihn geschaffen. Der Herr hat den Teufel geschaffen. Und Jesus sagt, mir ist Gewalt gegeben über, was im Himmel ist, was auf Erden ist und was unter der Erde ist. Jesus hat alles unter Kontrolle. Es gibt also die reelle Welt und die unreelle Welt. Beide Welten sind von Gott und beide Welten sind wirklich. Und ich sage euch eines, diese sichtbare Welt, das ist nicht die reelle Welt. Die reelle Welt ist die unsichtbare Welt. Wenn du genau hinguckst, dort passiert alles. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, also mit Menschen, mit irdischen Sachen, sondern unser Kampf ist mit Geist und Fürsten und Gewalten und Mächten. Und warum ich von familiären Geistern gestern sprach, Geister sterben nicht. Der Geist stirbt nicht. Egal, ob es ein guter Geist oder ein schlechter Geist ist. Da gibt es nur eins, vertreiben oder annehmen. Also den Heiligen Geist musst du annehmen und böse Geister musst du vertreiben und dich davon distanzieren. Oder wie Paulus mal an Timotheus geschrieben hat, fliehe diesen Dingen. Also die geistige Welt und die irdische Welt, materielle Welt, beides gehören von Gott und beides ist vom Herrn. Und im Vater unser beten wir, dein Wille geschehe. Wo? Im Himmel? Da brauchst du nicht beten. Dort passiert bereits der Wille Gottes. Dort ist der Wille Gottes perfekt. Und dort ist dein Original. Dort ist deine Vorherbestimmung. Dort ist deine Erwählung. Hier auf dieser Erde muss das alles umgesetzt werden und muss verwirklicht werden. Es gibt also reelle und unreelle Welt. Es gibt mehr als was du siehst und mehr als was in den Schulbüchern steht. Weißt du, vor Jahren wusste man gar nicht, dass es Radiowellen gibt oder dass Funkwellen gibt. Und die Leute haben da keine Ahnung gehabt. Und heute ist es eine Realität, eine Selbstverständlichkeit. Wie viele Tausende von Wellen hier durch diesen Raum gerade fliegen, hast keine Ahnung. Man spricht heute vielleicht vom Elektrosmog. Also das ist vielleicht etwas, dass wenn du in der Nähe von einem Sender wohnst, aber diese Welt ist real, aber das ist das Einzige, was die normalen, aufgeklärten Menschen von der unsichtbaren Welt wahrnehmen. Jesus kam in diese Welt. Und Jesus hat uns die unsichtbare Welt Gottes offenbart. Durch den Heiligen Geist werden wir ein Teil der unsichtbaren Welt Gottes, des Reiches Gottes. Was der Mensch bisher kannte, bis zum Alten Testament, bis zu Golgatha, bis zu Ostern, kannte nur die Unterwelt. Die Dämonen, Fürsten und Gewalten und Mächte und so weiter. Diese Welt war ihm bekannt. Und da sind ein paar Engel erschienen und manchmal ist der Herr erschienen und manchmal wusste man nicht, ist das der Herr oder ist das der Teufel? Ich denke nur die Versuchung von Abraham bei der Opferung von seinem Sohn. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst. Verstehst? Wer war das jetzt eigentlich? Und nun erfahre ich in der dritten Person. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst und so weiter. Also die Dämonen, die unsichtbare Welt, Teufel und Satan und so weiter, war hier im Alten Testament viel reeller zu der Zeit, bevor Jesus kam. Und warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen, haben die Dämonen geschrien. Oder ich denke nur an Hiob. Und hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Der hat sich in der Versammlung der Kinder Gottes herumgeschlichen, der Teufel. Hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, der ist gottesfürchtig, der liebt dich und dient dir und so weiter. Aber nimm den mal weg. Und du siehst, der Satan hat Einfluss gehabt auf den Hiob. Seit Golgatha hat der Teufel keinen Einfluss auf die Kinder Gottes. Amen. Wir sind erlöst, bedeckt durch das Blut Jesu Christi. Wir sind freigekauft von den Fürsten, Mächten und Gewalten. Aber zu der Zeit war es noch eine Realität. Und jeder musste in die Unterwelt gehen. Wenn Gläubige sterben, die gehen direkt ins Paradies. Der Schächer ist der Erste, der ins Paradies kam. Und du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. So, die okkulte Welt war damals mehr bekannt durch Babylon, Ägypten und die ganzen Magier und Zauberer und wo die im 1. Mose 6, wo sich die Dämonen mit den Menschen verbanden und dann Riesen entstanden sind. Also das war eine Realität damals vor der Sintflut und nach der Sintflut auch noch. Diese Götter, wo kommen die ganzen Götter her? Die griechischen Götter, die römischen Götter, die ägyptischen Götter, die kommen alle aus den ganzen Vorstellungen, was die Menschen von damals hatten. Und die haben versucht, Tiere als Halbgötter zu nehmen oder starke Helden als Götter zu nehmen. Das ist die Zeit, wo die Menschen mit dieser unsichtbaren Welt kommunizierten. Magier, Zauberer etc., Wahrsager. Der Prophet sagt einmal, im Alten Testament auch noch, der ist so verzweifelt. Und Propheten haben ein bisschen Licht gehabt, aber nicht viel. Also ich unterstelle den alttestamentlichen Propheten, die haben nicht alles verstanden, die haben nicht alles gesehen. Paulus schreibt in Römer 11 und Römer 16, er schreibt, die Propheten haben gedeutet, auf welche Zeit Christ der Heilige Geist hindeutet. Die haben keine Ahnung gehabt, die haben von der Gemeinde, von dem, was wir heute wissen, über die unsichtbare Welt, keine Ahnung gehabt, nicht einmal die blasseste Ahnung. Die haben ja gedeutet, wenn du das im letzten Abschnitt von Römerbrief liest. So, und da ist ein Prophet, der war schon groß im Herrn, liebte den Herrn und. Und da kommt ein junger Bursche und sagt, oh, ich habe Angst, ich weiß es nicht. Und wie wird das weiter? Wir schaffen es, guck mal, die Mehrheit, die Masse, nicht die Masse entscheidet. Gott entscheidet, die unsichtbare Welt entscheidet, nicht die Mehrheit entscheidet. Also nicht das, was vor Augen ist, entscheidet, sondern was in der unsichtbaren Welt ist. Und dann sagt doch der Prophet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Öffne ihm die Augen. Weißt du, wenn Menschen einmal einen Einblick in die unsichtbare Welt bekommen, dann glauben sie anders, dann leben sie anders, dann dienen sie anders, dann leben sie mit Gott anders. Sie haben die unsichtbare Welt gesehen. Bei uns sind mehr, dann fürchten sie sich weniger. Bei uns sind mehr als denen, die in der Welt sind. Und der Mann war erbaut. Du brauchst nur 5 Sekunden durchs Schlüsselloch des Himmels gucken. Und du weißt, was bei dir los ist. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann kam Jesus, und Jesus hat dann die Vollendung uns gebracht, das Ende gezeigt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Sieht also die unsichtbare Welt. Also unsichtbare Welten gehören zusammen. Hier auch bei uns. Und dann hat Gott ja, nachdem die ganze Sicht und der Mensch materialistisch wurde und die Sicht für Gott verfiel und Gott nicht mehr sichtbar war. Früher kam er immer abends und hat mit den Menschen gesprochen, nachdem das nicht mehr war. Dann begann Gott langsam diese Sonderoffenbarung. Noah, Abraham etc. und so weiter. Und bis in Jesus Christus. Da war der Höhepunkt, aber auch nicht der letzte Höhepunkt. Der Gipfel und die Vollendung des Heils geschah, als Pfingsten kam. Als der Heilige Geist ausgegossen ist. Und der Heilige Geist hat uns plötzlich eine ganz neue Dimension der unsichtbaren Welt offenbart. Der hat uns Gaben gebracht, der hat uns Kräfte gebracht. Der Heilige Geist versetzt uns auf eine ganz andere Ebene. Und deshalb, wer den Heiligen Geist nicht hat und ablehnt, der lebt hinter Mond. Der lebt hinter Mond, sorry, tut mir leid. Der lebt nur für diese sichtbare Welt, für die materielle Welt. Und er sagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Aber es gibt mehr als das, was ich sehe. Das gibt viel mehr. Also, die geistige Welt ist eine Realität. Die meisten Christen, wenn ich das erzähle, die nicht mit Gott leben, mit Gott nicht wandeln, die haben keine Ahnung von dem. Aber Paulus sagt, Satan schlägt mich mit Fäusten. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, dass du da so einen Schlag unter der Gürtellinie bekommen hast. Oder das vielleicht dreimal. Verstehst du? Oder dass der Teufel dir zusetzt. Verstehst? Satan schlägt mich mit Fäusten. Und ich habe dreimal gebeten, Herr, nimm das weg. Und dann hat der Herr das nicht weggenommen. Aber weißt du, was der Herr gesagt hat? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, wenn du dich an der Gnade Gottes genügen lässt, dann hast du mehr, als was der Teufel hat. Und deshalb morgen wird das Thema von der Barmherzigkeit Gottes sein. Wenn du die mal ergriffen hast und erfasst hast, was die Barmherzigkeit ist, dann weißt du, du bist keine Sekunde allein auf diesem Planeten. Der Herr ist bei mir, der Heilige Geist, der Tröster, ist ewiglich, nicht nur ab und zu mal gelegentlich, wenn ich in guter Stimmung bin. Nein, der ist ewiglich bei mir. In welcher Verfassung ich auch immer bin, er ist ewiglich bei mir. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist etwas, eine Hoffnung für die, in der unsichtbaren Welt, die dort mündet. Der Herr ist bei mir, der Heilige Geist leitet mich. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen, der Heilige Geist. Auch wenn ich ihn nicht sehe, und wir müssen nicht spüren und fühlen, ja, das ist so warm, weißt du, von unten kommt so warm oder von oben kommt so warm. Weißt du, diese ganze Gefühlsduselei ist nicht Heiliger Geist. Ist nicht Heiliger Geist. Weißt du, das sind Stimmungen, das sind mein Gefühl. Heiliger Geist ist was anderes. Der Heilige Geist hat mit dem zu tun, dass du den Unsichtbaren siehst. Dass du Gott siehst, dass du Gott erkennst. Das hat damit der Heilige Geist zu tun. Die sichtbare und unsichtbare Welt, Hebräer 11, da heißt es einmal, eine Wolke von Zeugen umgibt uns. Du musst nur nennen Elia, und dann siehst du schon, wie der Mann dort auf dem Berg betet und Feuer vom Himmel holt. Oder du musst sagen, Moses, Abraham, oder irgendeinen Namen. Du musst nur einer dieser heiligen Namen erwähnen, und plötzlich spürst du, sie sind da. Eine Wolke von Zeugen. Oder Jesus. Obwohl er zu Rechten der Majestät Gottes sitzt, plötzlich spürst du seine Gegenwart. Oder weißt, der Herr ist gegenwärtig. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Der muss also nicht groß irgendwie was anstellen oder machen. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Und wir wissen ja von diesem Zeugnis, was Jesus erzählt über den reichen Mann und den armen Lazarus, die unsichtbare Welt ist eine Realität. Die unterhalten sich sogar. Auch wenn eine große Kluft dazwischen ist, die unterhalten sich. Wenn Gott redet, dann wirkt er immer aus der unsichtbaren Welt in die unsichtbare Welt hinein. Wenn Gott redet, in welcher Form auch immer, ob es nun ein Traum ist, eine Predigt ist, auch jetzt, Gott spricht zu dir. Er wird zu den Anwesenden und unter Umständen sogar zu den Abwesenden sprechen. Und eines Tages wird ein Tonband vorgespielt. Und wird es heißen, hast du da reingehört? Hast du aufgepasst, was er da gesagt hat? Der unsichtbare Gott sandte seinen Sohn in die sichtbare Welt. Und hier, Jesus konnte hier uns nur erlösen, aber das Kreuz Jesu ist nicht für diese Welt, sondern das Kreuz Jesu ist für die andere Welt, für die Welt Gottes. Dass Jesus sagt, Vater, ich habe alles bezahlt. Hier ist die Quittung. Das Kreuz ist die Quittung für unsere Erlösung. Aber die Bezahlung hat hier stattgefunden. Die Geldübergabe hat hier stattgefunden. Die Lebensübergabe findet hier statt für mich und die wird oben in der Herrlichkeit bei Gott vollendet, abgeschlossen. Wir bringen die Quittung mit. So, wir dienen hier für den Herrn, kriegen kein Dankeschön, gar nichts, aber wir kommen dort an und dort ist dann unser Zahltag. Also wir leben eigentlich als Christen für die unsichtbare Welt in der sichtbaren Welt. Und beides gehört zusammen. Und wer da einen Unterschied macht, der verkennt die Wirklichkeit des Lebens. Jesu Sterben, Jesu Opfer und so weiter war für die unsichtbare Welt, aber es passierte hier unten bei uns, unter uns Menschen. Hier bekennen wir Jesus vor den Menschen und Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor wem? Vor meinem himmlischen Vater oder in einer anderen Passage vor den Engel des Himmels. Wer mich bekennt vor den Menschen, du bekennst hier Jesus. Wenn du Gottes Hilfe brauchst, geh raus und schrei auf die Straße, Jesus! Egal, ob dich jemand hört oder nicht hört, versteht oder nicht, ruf das in den Wald hinaus. Und du wirst sehen, du wirst bekannt in der unsichtbaren Welt. Wer mich bekennt vor den Menschen, lass es zergehen auf deine Zunge, wer mich bekennt vor den Menschen, draußen auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Familie und nicht nur in der Gemeinde. Weißt du, in der Gemeinde sind auch Menschen, aber draußen vor den Ungläubigen, das ist am schwersten. Christus zu bekennen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Du musst vorstellen, du wirst im Himmel bekannt, wenn du Jesus bekennst. Das ist das Geheimnis. Warum manche nicht effektiv im Reich Gottes sind, sie schämen sich an Jesus. Sie schämen sich am Evangelium. Sie schämen sich an der guten Nachricht. Ja, sie beten zu Jesus, sie lieben Jesus, sie singen über Jesus, aber sie bekennen Jesus nicht vor den Menschen. Und ich denke, es ist ganz arg wichtig, Mission ist etwas ganz Wichtiges, Jesus zu bekennen vor den Menschen. Und wenn du dann in der unsichtbaren Welt bekannt bist, dann kannst du erst für die Kranken beten. Dann hat auch dein Gebet Funktion oder Kraft. Dann hast du auch Autorität. Denk an diese Geschichte von den Söhnen Skephas. Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Ja, im Namen Jesu. Vergiss, du kannst den Namen Jesu missbrauchen. Und viele missbrauchen den Namen Jesu. Und die sind gar nicht bekannt in der unsichtbaren Welt. Aber wenn du bei Gott bekannt bist, bei den Engeln bekannt wirst, ach, das ist der Herr Matutis. Der hat Jesus bekannt auf der Straße. Der hat sich nicht geniert, damit dann transparent zu laufen. Herr Jesus, kommst du nicht vorbei. Oder gerade du brauchst Jesus oder was weiß ich was. Weißt du, wenn du einmal Jesus bekannt hast, deshalb, wenn ich Depressionen habe, habe ich kaum, aber ab und zu mal habe ich, dass mal eine Laus über die Leber läuft, oder man irgendwie Schwierigkeiten oder ja, keine Lust, schlecht aufgewacht, oder was das auch immer sein mag. Weißt du, dann weiß ich weiß ein Rezept für mich, ich muss nur Jesus bekennen. Mit Worten oder ohne Worte, ich mache das ohne Worte, weil es leichter ist. Dann stecke ich die Zettel im Briefkasten, wo Jesus draufsteht. Da muss nur irgendwo Jesus draufstehen. Das reicht mir. Ich habe in ein Haus Jesus reingebracht, in eine Familie Jesus reingebracht. Ob die das lesen oder im Papierkorb schmeißt, ist mir egal. Ich habe Jesus bekannt. Mehr muss ich nicht tun. Wir müssen nur seine Zeugen sein. Und deshalb haben wir den Heiligen Geist bekommen, seine Zeugen zu sein. Und wenn wir Jesus bezeugen, bezeugt Jesus uns vor den Engeln Gottes. Stell dir mal vor, was dann passiert. Oh, Engel, schaut hin, das ist ein Zeuge von mir. Einer, der mich liebt. Der sich meiner nicht schämt. Weißt du, wir Menschen ohne den Heiligen Geist, ich kenne den Menschen nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hör doch auf, mich zu belästigen. Aber Petrus an voll Heiligen Geistes tritt auf und sagt, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Ja. Wir sind hier, um Jesus zu bekennen. Wir leben dazu. Und ich freue mich, wenn Sommer kommt. Ich lade euch ein. Lasst uns Missionare sein. Lasst uns rausgehen auf die Straße. Lasst uns Leute ein. Lasst uns Zettel verteilen. Lasst uns irgendwas tun für Jesus. Denn das stärkt deinen Glauben. Ich bin im Glauben gewachsen, indem ich angefangen habe, was für Jesus zu tun. Hätte ich im Bett geschlafen oder nur gebetet und gesungen, wäre mit mir nichts passiert. Aber ich habe was getan. Ich wusste, ich muss was tun, ich muss Jesus unter den Menschen bringen. Bring Jesus unter den Menschen und Jesus bringt dich in den Himmel. Ganz einfach. So, wir werden hier entweder gehasst oder geliebt. Wir wissen manchmal gar nicht, was mit uns passiert. Hier muss ich arbeiten, aber dort werden wir belohnt. Hier setzen wir unsere Gaben ein. Hier sind wir manchmal haben wir Misserfolg. Hier machen wir manchmal Fehler. Aber dort werden wir den Lohn und die Anerkennung bekommen. Und deshalb ist es gar nicht wichtig, was hier passiert. Ob die Leute das akzeptieren oder nicht akzeptieren. Was wird im Himmel damit gemacht? Hier erlebe ich, also wenn ich für Gott diene, die Verwandlung dann. Drüben komme ich an und sage, Herr, ja, ich habe mich bemüht, mich abgeplagt und so weiter. Aber der Herr sagt, was von wegen? Du hast wohl getan, mein Knecht. Du hast getan, was du konntest. Weißt du, dort bleibt in der Ewigkeit einmal alles, wie es ist. Hier verändert sich alles. Hier erleben wir Niederlagen oder auch Erfolge und so weiter. Hier habe ich Visionen und Träume. Und ich möchte dir eine Wahrheit sagen. Pass auf, du hast Träume, Visionen, Gesicht und Illusionen, Ideen, Ideale, was auch immer ist. Und das meiste wird hier gar nicht erfüllt. Die Erfüllung ist erst drüben. Die Erfüllung ist erst drüben, nicht hier. Stell dir mal vor, wenn ich hier eine Erfüllung meiner Illusionen und Träume und Visionen habe, dann wäre ich ein armer Mann. Aber im Himmel, in der Herrlichkeit, ist die Erfüllung aller Dinge, die Vollendung. Hier habe ich nur Widersprüche, hier habe ich Kämpfe und so weiter, aber dort ist die Erfüllung meines Lebens. Dort ist dann alles übereinstimmend. Da stimmt diese sichtbare Welt mit der unsichtbaren Welt überein. Und der umgekehrte, unsichtbare mit der sichtbaren. Hier scheint, hier mache ich alles falsch. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir geht es manchmal so. Da ist alles so chaotisch, so durcheinander, so verwirrt, so undurchsichtig, so unklar. Aber dort ist alles dann perfekt in Ordnung. Da hat der Herr so zusammengefügt. Ich habe eine große Lektion mal gelernt, als meine Oma mir einen Pullover stricken wollte. Und sie hat sich so bemüht, hat gesagt, welche Farben willst du haben? Ich habe gesagt, ich möchte schön bunt haben und. So habe ich mich gewünscht. Und als ich dann zugeguckt habe, wie meine Oma meinen Pullover gestrickt hat, habe ich gesagt, Oma, und das soll ich anziehen, das werde ich nie und nimmer tragen. Da waren die Fäden kreuz und quer, so richtig durcheinander. Ich war entsetzt, habe gesagt, Oma, sowas ziehe ich nicht an. Dann sag, warte, bis ich fertig bin. Und dann wurde das ausgekehrt und dann haben wir die ganzen Fäden, das ganze Kreuz durcheinander und das ganze wirres Zeug von diesen farbigen Fäden gar nicht mehr gesehen. Hat man nur das Muster gesehen. Und genau so ist es. Es kommt die Umkehrung aller Dinge. Und da wirst du nur das Muster sehen, die Vollendung und nicht dieses ganze Kreuz und quer und durcheinander und Chaos. Und unser Leben ist ein Chaos. Wenn du ganz ehrlich bist, unser Leben ist ein Chaos. So, der Heilige Geist wird das alles dann so richtig ordnen, wird übersetzen. Und genauso, ich bete hier in Sprachen. Das wird das Zeug manchmal, denke ich manchmal, das soll Deutsch sein, das soll Chinesisch sein, das soll Englisch sein, das soll Französisch sein, das soll Babylonisch sein, Chaldäisch, was weiß ich alles, Lateinisch. Das, vielleicht ein paar Brocken sind da drin, aber so ein Kauderwelsch. Aber gerade dieses Kauderwelsch nimmt der liebe Gott und der Heilige Geist und vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und das passiert drüben. Du betest hier im Fleisch und im Geist ist die Reaktion dort oben. Also die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. So wie das Wasser den Pflanzen Saft gibt und dann steigt es nach oben und bringt nach oben. Die Pflanze blüht und was weiß ich, bringt Frucht. So ist auch mit uns. Wir haben Freude im Herrn und ja, das ist wieder vorbei. Aber da fangen wir wieder von vorne an. Geschwister, wir müssen eines wissen. Hier ist alles Stückwerk. Hier ist alles Stückwerk. Die Vollendung kommt erst von drüben. Oder drüben erleben wir dann die Vollendung der Dinge. Hier hat Jesus die Knechtsgestalt angenommen. Hier ist er zerbrechlich gewesen. Hier ist, ja, angreifbar, antastbar gewesen. Aber dann drüben ist er vollkommen, ohne Fehl und Makel. Wer die unsichtbare Welt verstehen will, der muss zuerst mal Jesus annehmen. Grundsätzlich, an Jesus kommst du nicht vorbei. Der muss Jesus verstehen, was das bedeutet. Er kam herab, er hat sich erniedrigt, er stieg hinab bis in die unterste Welt. Hat sich gedemütigt. Der muss den Heiligen Geist haben, um die unsichtbare Welt zu verstehen. Sonst verstehst du nur den Teufel. Und deshalb landen so viele Menschen in Esoterik, im Spiritismus, im Okkultismus, in dem ganzen Hokuspokus, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Erst durch Jesus verstehst du die Dinge, durch das Kreuz. Ohne Jesus siehst du nur den Teufel, wie im Alten Testament, Dämonen oder Reich der Finsternis, das Verderben, Mord und Totschlag, was im Alten Testament alles dort war. Dort verstehst du Gott gar nicht. Das soll mein Gott sein. Aber erst durch Jesus verstehst du Gott. Verstehst du die Wege Gottes, den unsichtbaren Gott. Hier, weißt du, im Alten Testament gibt es nur Gesetze, nur Dogmen, nur Vorschriften. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Ja, was soll ich denn überhaupt? Aber durch den Heiligen Geist, wir brauchen das alles gar nicht mehr. Wir müssen das alles gar nicht mehr. Wir leben ja auf einer ganz neuen Ebene. Weißt du, es gibt ein Unten und es gibt ein Oben. Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. So, damit wir es verstehen. Wer den Heiligen Geist hat, der versteht Gott auf allen Ebenen. Wer Jesus und den Heiligen Geist nicht hat, der versteht die Schöpfung nicht, kann mit der Schöpfung nichts anfangen. Der versteht den Sündenfall nicht. Warum musste das alles sein? Der versteht die ganzen Offenbarungen nicht. Der versteht Israel nicht. Warum musste dieses Volk da entstehen? Oder was für einen Zweck hat das alles gehabt? Warum mussten sie nach Ägypten und wieder zurück von Ägypten? Warum waren sie in Israel und dann sind sie wieder nach Babylon gekommen und wieder zurück? Ach, die ganze Wanderungen, verstehst du überhaupt nicht. Du verstehst die Geschichte nicht und schon gar nicht die Heilsgeschichte. Ohne Jesus verstehst man das. Da sieht man keine Zusammenhänge. Aber wenn du die sichtbare und unsichtbare Welt mit Jesus, diesem Pluszeichen, verstehst du, dann kannst du was damit anfangen. Und der Heilige Geist, er wird euch alles erklären, euch in alle Wahrheit führen. Und in alle Wahrheit führen heißt es, in die sichtbare und die unsichtbare Welt. Plötzlich könnt ihr alles zusammen addieren, zusammenziehen. Plötzlich könnt ihr die Bruchrechnung rechnen. Dann versteht, wer den Heiligen Geist nicht hat und Jesus nicht hat, der versteht den ersten Satz der Bibel nicht und der versteht auch den letzten Satz der Bibel nicht. Der kann machen, was er will. So, der versteht auch nicht, wenn ich predige, ich kann predigen, was ich will. Leute kapieren es nicht, wenn sie den Heiligen Geist nicht haben. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, auch wenn du 5 Gramm Heiliger Geist hast, du wirst so sagen, jawohl, da hat er zu mir gesprochen. Er hat mich gemeint, auch wenn er nicht mit dem Finger auf dich gezeigt hat. Weißt du, in der Bibel steht es, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Das ist so. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, kann sogar Jesus dir predigen und du wirst nicht kapieren. Jesus hat mit den Emmaus-Jüngern geredet. Kennt ihr nicht diese Geschichte? Einen ganzen Weg lang, ein paar Kilometer ist er mit ihnen zusammengelaufen. Und sie haben schöne Gelegenheit gehabt, mit Jesus zu sprechen. Brannte nicht unser Herz. Unsere Herzen brennen immer. Er brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Musste Christus nicht leiden, hat er sie gefragt. Und erst beim Brotbrechen gingen ihnen die Augen auf. Uns müssen die Augen geöffnet werden für die unsichtbare Welt. Es ist Jesus. Denn auferstanden kann kein Sterblicher sehen. Gott kann kein Sterblicher sehen. Der stirbt, wenn er den sieht. Deshalb, wir müssen verwandelt werden. Uns müssen die Augen geöffnet werden. Die Augen, die durch die Sünde verdorben worden sind, die müssen uns, wir brauchen eine Augenoperation, Leute. Der graue Star muss weg. Der graue Star, geistlich, der graue Star muss uns von den Augen abgezogen werden. Dann sehen wir, wie er ist. Und wir erkennen ihn. Und ihre Augen wurden gehalten. Und sie merkten nicht. Und deshalb sind viele Menschen unverbesserlich. Du kannst predigen, den Mund sich franzig reden. Passiert nichts. Warum? Weil ihre Augen und ihre Ohren von Dämonen verstopft sind und verschlossen sind. Die begreifen es nicht. Und dann, ja, wir brauchen einen Hauskreis, wir brauchen eine Gebetsstunde, wir brauchen Bibelstunde, wir brauchen ein Seminar, wir brauchen für alles ein Seminar. Wenn du den Heiligen Geist hast, brauchst du kein Seminar, keine Bibelstunde, keinen Hauskreis. Die Salbung wird dich alles lehren. Die Salbung, du wirst von Gott gelehrt. Du hörst die Predigt, ein Satz genügt dir vollkommen und dir geht ein Licht auf. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Ohne Jesus bringen wir die sichtbare Welt, der sichtbaren Welt nichts von Gott bei. Die können reden. Deshalb, es taugt nichts. Und jetzt sage ich noch eine knallharte Wahrheit. Vielleicht schockiert es. Weißt du, wir brauchen Seelsorge. Seelsorge ist, wenn es überhaupt Seelsorge gibt. Das Wort Seelsorge kommt nicht in der Bibel vor. Aber lassen wir mal. Seelsorge ist nicht für ungläubige Menschen. Seelsorge ist nichts für unbekehrte Menschen. Die unbekehrten Menschen müssen das Evangelium hören. Die müssen zuerst Jesus akzeptieren. Und erst wenn sie Jesus akzeptiert haben, dann kann man sich unterhalten über Heiligung. Wie geht's jetzt mit mir weiter? Wenn man Seelsorge nehmen möchte. Also dieses Wort Seelsorge. Eigentlich, wenn du richtig mit Gott stehst, der Predigt zuhörst, erlebst du so viel Seelsorge. Gehst raus, da bist du wie ein begossener Pudel manchmal. Gehst raus und sagst, was hat der heute alles? Der hat nur für mich gepredigt. Aber ich predige nicht für dich, sondern ich predige das, was Gott mir aufs Herz legt. Und ich möchte dir einfach die Gnade Gottes weitergeben. Ohne Jesus verstehen wir die Ordnungen Gottes nicht. Das ist alles gesetzlich, alles dogmatisch und so weiter. Da sehen wir nicht die Möglichkeiten. Ohne Jesus und den Heiligen Geist verstehen wir nicht, wie setze ich dein Wille geschehe hier auf Erden. Wie setze ich das um? Dann verkrampfen wir uns, machen fromme Klimmzüge, aber wir finden keine Lösung und keine Antwort für die Dinge. Wir brauchen also den Heiligen Geist für diese Sachen. Oder Gott schuf Himmel und Erde. Und schon da haben wir schon, Gott schuf die sichtbare und unsichtbare Welt. Und alle Himmel können dich nicht fassen. Gott ist viel größer als der Himmel, den du siehst. Alle Himmel können nicht fassen. Und in 2. Korinther 12, Vers 2, da ist die Rede von mehreren Himmeln. Also ich spreche jetzt unsichtbare Welt, für mich ist der Himmel ausschlaggebend, nicht was die Welt, das Verderben, die Unterwelt, das interessiert mich so wenig. Da komme ich gar nicht hin, habe ich auch dort nichts zu suchen. Da ist kein Platz für mich. Also der Herr Jesus hat mich von dir, von der Unterwelt, von dem Verderben erlöst. Ich habe ewiges Leben. Also grundsätzlich, jeder Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen, ob gläubig oder ungläubig. Und der einen für verherrlichten und der anderen für verderbten Leib, was es auch immer heißt. In 2. Korinther 12, Vers 2 heißt, Paulus sagt, ich war im dritten Himmel entzückt. Ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, dass du nicht weißt, wo du warst. So wie Christoph Kolumbus, der fuhr, um den Weg nach Indien zu finden, als er dort ankam, wusste er nicht, wo er war, und als er zurückkam, wusste er nicht, wo er gewesen ist. Und so geht es uns Christen manchmal, wenn wir so im Herrn sind, im Geist sind, wenn wir so uns in Gott verlieren. Also, Herr, hier ist gut sein, lass uns 2 oder 3 Hütten gleich bauen. Eine für dich, eine für Moses, eine für Elia. Wir sehen, wie reell die unsichtbare Welt war dort auf dem Berg der Verklärung. Wie reell. Dass Petrus sagt, wir wollen Hütten bauen gleich. Gleich eine Kapelle, gleich eine Kirche oder sonst was. So reell war das. Und plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Und das ist die Realität. In dieser Realität leben wir heute. Also es gibt verschiedene Himmel, den Lufthimmel, den Äther und den Thron Gottes. Epheser 4 heißt es sogar, Jesus ist hinuntergefahren ins Totenreich und aufgefahren in den Himmel und steht zu Rechten Gottes. Und er ist in dem überhimmlischen Bereich, Epheser 1, Vers 2. Also das ist alles diese unsichtbare Welt. Wenn du das alles so verstehst, dann weißt du, mein Name ist im Buch des Lebens. Mein Name muss nicht in irgendeinem Kirchenbuch in Register sein oder Vereinsregister sein. Nein, mein Name ist im Himmel angeschrieben. Und das ist wieder die unsichtbare Welt. Deshalb nicht, ob mir Dämonen untertan sind oder nicht. Das interessiert mich gar nicht. Ob Krankheiten untertan sind oder nicht. Oder die Materie untertan ist oder nicht. Ob die Stürme untertan sind oder nicht. Freut euch nicht, dass euch diese Dinge untertan sind, sondern freut euch am allermeisten, sagt der Herr, dass euer Namen im Himmel geschrieben steht. Wer freut sich, dass sein Name im Himmel steht? Halleluja. Lob und Dank. Jemand streckt sogar 2 Hände hoch. Ja, weißt du, wir sollen uns freuen, nicht was hier passiert, sondern was hier passiert, ist dort ausschlaggebend. Dass unser Namen im Himmel geschrieben stehen, nicht in irgendeinem Register, einem Verzeichnis. Die Leiblichkeit ist nur das Ende des Gottesweges, das allerletzte, die letzte Station Gottes mit der Schöpfung. Und es wart, es wart, es wart, es wart, es wart. Und das ist das Ende. Gott schuf die Erde. Und dann füllt die Erde, ihr Menschen, füllt jetzt die Erde, macht euch die Erde untertan. Das ist jetzt die Fortsetzung. Wir müssen den Auftrag Gottes erfüllen hier. Das Sichtbare ist das Allerletzte. Das Erste ist zuerst mal das Unsichtbare. Die Materie ist das Allerletzte. Die Aufklärung begreift das nur nicht. Die Aufklärung, wenn ich dann die ganzen Philosophen mir so anhöre und so weiter, die wissen nur Funkwellen, Radioaktivität, Röntgenstrahlen, ja, das gibt es. Aber dass es noch viel mehr gibt, also nur ein bisschen Strahlung, das begreifen sie nicht. Ich denke nur an Karl Marx, der hat diese materialistische Weltanschauung geprägt und die Grundlage dafür geschaffen. Und es ist tragisch, dass gerade Karl Marx das gemacht hat. Der kommt aus einer rabbinischen Familie, alles Rabbiner, Großeltern, Eltern Rabbiner. Seine Eltern bekommen eine Beziehung zu Jesus, werden gläubig. Als er 6 Jahre ist, lassen sie ihn taufen. Was auch immer ist, ob das recht war oder nicht, ist das dahingestellt und so weiter. Er wächst in eine orthodoxe Tradition auf, also eng christlich, macht seine Doktorarbeit im Matthäusevangelium, Auslegung der Bergpredigt. Und so weiter. Und dann findet er so viele Parallelen zum 1000-jährigen Reich und bringt das auf diese Erde. Er denkt, ohne Christus kann man Sozialismus schaffen, Kommunismus schaffen. Das geht nicht. Karl Marx wollte für die Gegenwart, ohne irgendwelche religiöse Abhängigkeit, einfach die Herrlichkeit Gottes realisieren, ohne Jesus, ohne Heiligen Geist. Das geht nicht. Du kannst nicht Himmel auf Erden schaffen ohne Jesus und Heiligen Geist. Und wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Geschwister, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Aber das wollte Karl Marx irgendwie so umgehen, die Sache. Auch die ganzen deutschen Philosophen der Aufklärung, sie kamen alle aus einer frommen Tradition. Denkt nur Nietzsche, kommt aus dem Pfarrhaus, Mutter und Vater, alles Pastoren, kommen aus Pastorenfamilien. Und als junger Bursche schrieb er christologische Gedichte. der unbekannte Gott, nur eines der Bekannten davon. Und so weiter. Und dann versucht in der Leiblichkeit und versucht im Materialismus, in das Irdische, in das Sichtbare. Das Sichtbare ist da. Aber zuerst kommt Jesus, kommt Gott, kommt das Ewige zuerst einmal. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Und das war von der Anfang, noch vor dem Sündenfall musste das, passierte das, dass das Weizenkorn in die Erde fällt. Das war Gottes Programm. Das war Gottes Weg. Und dann steht das Weizenkorn zum neuen Leben auf. 1. Korinther 15, Vers 42. Da heißt es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Also, wir tun hier etwas. Und es steht dort auf. Verstehst du? Verstehst du das wirklich? Es wird hier verweslich gesät und es steht unverweslich auf. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Jetzt dieser Körper, so wie er lebt und leibt. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Überleg einmal, was da passieren wird. Was für eine gewaltige Umwälzungen, Revolutionen werden da passieren. Plötzlich bist du und bist doch nicht du. Oder dein Körper. Aber dieser Körper mit Prothesen oder mit plombierten Zähnen, dieser Körper wird dort drüben nicht sein. Oder mit Gebiss. Oder mit Brille. Oder sonst etwas. Wir werden einen vollendeten Leib haben. Vollkommen. Ohne Makel und ohne Fehl. Der Mensch wurde hier für diese Welt zur Repräsentation Gottes geschaffen, sollte Ebenbild Gottes sein, sollte hier auf dieser Erde für Gott herrschen, Gottes Arbeit erledigen und die Schöpfung vollenden. Hat eine Heilsfunktion gehabt, der Mensch. Und Gott hat den Menschen genommen, wenn du 1. Mose 2, Vers 7 nimmst, hat die tote Materie, den Staub genommen und hat was geformt und seinen Geist eingeblasen und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und der Mensch ist erst Mensch in Verbindung mit Gott. Sonst ist er Affe oder ein Schwein oder sonst was. Und nichts anderes. Ist du Fleisch. Ein Brocken Fleisch, mehr nicht. Bisschen Schleim und bisschen Dreck. Aber in Verbindung mit Gott ist er was ganz Besonderes, was Einmaliges. Und deshalb, Gottlosen sind wie Spreu, steht einmal in der Bibel. Die sind gar nichts. Und erst durch Christus sind wir eine neue Schöpfung. Dieser Adam, wer ward, der Erdling, der bekommt den Geist Gottes und er bekommt die überirdische Seite. Gott pustet ihn an und er plötzlich hat er Verbindung mit dem lebendigen Gott. Der kann abends sich mit Gott unterhalten, wird eine lebendige Seele. Er sieht nicht nur das Sichtbare, weil Adam konnte sogar das Sichtbare fassen, der konnte den Tieren Namen sagen, der konnte die Tiere angucken und ja, da konnte er genau dann den Namen geben. Weißt du, der Adam hat den Geist der Erkenntnis gehabt. Der hat den Heiligen Geist in dieser Form gehabt, wie wir sie kriegen, wenn wir voll Heiligen Geistes werden. Da hat er angeguckt, Löwe, Affe und so weiter. Hat den Tieren Namen gegeben. Und bis heute in allen Sprachen, mehr oder weniger, die Wurzel ist immer noch die gleiche geblieben. Er erkannte. Und ich kann mir vorstellen, da konnte er sich sogar mit Pflanzen unterhalten oder mit Tieren unterhalten. Und die Schlange sprach zu Eva. Also, da gab es also große Verbindungen, sichtbare und unsichtbare Welt. Und dann mit dem Sündenfall wurde der Mensch wieder einseitig, wurde wieder materiell, wurde von Gott getrennt, hat keinen Kontakt mehr mit Gott gehabt, wurde auch aus dem Paradies vertrieben und dann wachsen auf seinem Lebensweg nur noch Dorn und Distel. Und durch den Sündenfall kam Rebellion gegen Gott, kam also Aufstand gegen Gott und der Mensch hat aufgehört zu existieren. Der Mensch wurde sterblich. Er ist nicht gestorben gleich am ersten Tag, nachdem er gesündigt hat, aber er wurde sterblich. Mehr und immer weniger von Gott. Und seit dem Sündenfall, seit damals, seit Babylon, hat der Mensch immer weniger Erkenntnis Gottes. Immer weniger. Je weiter weg du von Babylon bist, desto weniger Gotteserkenntnis. Denk an die Griechen, denk an die Römer, denk an die alten Germanen. Oder geh ostwärts an die Chinesen, denk an die Inder, denk an die Japaner. Immer weniger Gotteserkenntnis. Weiter weg vom Ursprung. Und dann heißt es in Römer 6, Vers 8, spricht Paulus, wir waren tot in Sünde. Tot in Übertretungen. Oder als der verlorene Sohn nach Hause kommt, dann sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot. Ohne Gott, ohne Jesus sind wir tot. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Ohne Christus waren wir tot. Und der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen. So heißt es in der Bibel. Zu allen Menschen, die nicht mit Gott verbunden sind. Und in dem Moment, wo du mit Gott verbunden wirst, durch Jesus Christus, mit der unsichtbaren Welt, mit der Welt Gottes, mit dem Reich Gottes, plötzlich, du wirst leben, obgleich du stirbest. Du wirst leben, obgleich du stirbest. Und dann sagt Paulus in Philipper 1, Vers 21, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Da ist mir vollkommen alles egal. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Oder Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 1. Korinther 15, wo ist das alles? Dann hat der Tod keine Macht mehr, obwohl wir wissen, wir müssen sterben. Jeder muss sterben. Sogar der entrückt wird, der muss auch noch sterben. Der muss auf diese Erde zurückkommen. Die, wo Himmelfahrt gehabt haben, die zwei Zeugen, die müssen auf die Erde kommen. Ausdrücklich steht dort in der Bibel, egal wer es ist, ob Henoch und Elia oder wer auch ist, die müssen zurückkommen, um hier zu sterben. Weil das der normale Weg des Menschen ist. Du wirst sterblich. Aber durch Christus werden wir auferweckt. Moses musste sterben. Gott hat gesagt, du kommst nicht ins gelobte Land. Aber er durfte das gelobte Land sehen, der konnte überschauen und er konnte den Plan Gottes sehen, was er alles vorhat mit Israel. Er ist gestorben. Aber dann durch Jesus, stellt euch mal vor, wer er ist, als die Jünger dort auf dem Berg der Verklärung waren, die sitzen beieinander und plötzlich erscheint Moses, den Gott irgendwo beerdigt hat auf dem Berg Nebo. Plötzlich erscheint Moses und Elia und die unterhalten sich. Du siehst also, dort gibt es keine Zeit mehr. Und es sind Jahrhunderte oder Jahrtausende voneinander getrennt gewesen. Plötzlich unterhalten sich. Und Petrus, der gerade jetzt gelebt hat, unterhält sich mit diesen Leuten oder hört mit, was sie sich unterhalten. Du siehst, die unsichtbare Welt kennt keinen Raum und kennt keine Zeit. Und plötzlich, das Erstaunliche ist, die erkennen einander. Moses und Elia. Oder auch in dem Gleichnis von Jesus, Lazarus und der reiche Mann, die erkennen sich. Also die unsichtbare Welt, egal Totenwelt oder himmlische Welt, egal welche Welt, die ist eine Realität. Und du wirst deine Lieben im Himmel erkennen. Und du wirst sagen, Mama, du bist auch da. Oder Papa. Oder der wird sagen, mein Kind, wie bist du da reingekommen? Weißt du, Menschen, die Jesus noch nicht richtig kennen, ich warne euch, macht Bekanntschaft mit ihm. Und das, was du hier kennst, wirst du drüben auch kennen. Und was du hier nicht kennst, wirst du drüben auch nicht kennen. Weißt du, wenn du hier mit Leichen zusammenwandelst, dann wirst du dort auch nur Leichen vorfinden. Also ich rate den Menschen ganz schnell, bekehrt euch, kommt zum Herrn, bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. Warum? Warum ist das so wichtig? Du brauchst drüben einen Bekannten, an dem du dich anhängen kannst, der dich kennt, der für dich spricht, der bei dem du, durch den du bekannt bist oder bekannt gemacht wirst, den kenne ich, der ist in meine Hand gezeichnet. Und jetzt ist noch nicht zu spät, sich zu bekehren. So, nach dem Sterben ist zu spät. Da kannst nicht jetzt noch groß was nachholen. Jetzt müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Wir sind hier, um Hausaufgaben zu machen. Und was ich hier tue, das ist ausschlaggebend für mein Leben drüben. Deshalb, ich mache euch Mut, Geschwister, tut was für eure Seligkeit. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Und so viele zerstören ihre Seele ahnungslos. Sie denken, sie müssen dem und dem und dem nachjagen. Du musst um deine Seligkeit laufen. Schaffet mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Was heißt das alles? Denk drüber nach. Deine Seele kommt in die unsichtbare Welt und du hast kein passendes Wort. Du kennst dich drüber nicht aus. Wo bin ich denn? Was ist das? Du weißt alles? Wo bin ich denn? Aber wenn du Jesus hier kennst, ist er ein Bekannter dort. Oh nein, oh so, ich kenne meinen Heiland so gut. Er ist mein schon auf Erden und ich werde kein Fremdling dort sein. So, die unsichtbare Welt ist ganz arg wichtig, denn die Seele, weißt du, die muss sich nicht nur an diese Materie, an das Sichtbare halten, deine Seele muss sich an Gott halten. Und Stephanus sah den Himmel offen. Und er sah Jesus stehen zur Rechten Gottes. Der wurde schon erwartet. Der wurde schon dort erwartet. Der Himmel, das ist ein Ort der Tröstung. Und für die anderen, die Jesus nicht kennen, wird ein Ort der Qual sein. Sprüche 15, 24. Wird ein Ort der Qual sein. Glaub nicht, dass Gerechte und Ungerechte das gleiche Schicksal bekommen. Also ich möchte nicht mit Ungerechten zusammen sein. Ich möchte die ganz weit weg, ganz irgendwo weit weg in weiter Ferne sehen. Ich möchte sie nicht in meine Nähe haben. Die Bibel sagt klipp und klar, der Gerechte und Ungerechte, die werden voneinander getrennt, wie Spreu und Weizen. Gott ist ein gerechter Gott. Jeder bekommt das, was er verdient hat. Ob es gut oder schlecht war zu seinen Lebzeiten. Und es wird ein ganz krasser Unterschied sein im Jenseits. Und es ist jetzt schon bereits ein krasser Unterschied zwischen denen, die Gott lieben und denen, die Gott nicht lieben. Es ist ein ganz krasser Unterschied. Wenn du das sehen würdest, dann würdest du vielleicht dich ganz anders verhalten, würdest vielleicht für manche Leute gar nicht mehr beten. Du würdest sagen, Teufel, nimm ihn. Paulus hat einige dem Satan übergeben. Warum? Damit der Leib gequält, geschändet wird, zerstört wird und die Seele gerettet wird. Was nützt es, wenn du gesund wirst und landest in der Gottesferne? Was es auch hier heißt. Jesus ist der Weg zum Vater, Offenbarung 1, Vers 8. Er hat die Schlüssel zu der Unterwelt. Er ist der Herr. Er bringt uns nahe zu Gott, in der Gegenwart Gottes. Und plötzlich mit Jesus befinden wir mitten uns in der Herrlichkeit. Muss ich nicht warten, bis ich Jenseitserfahrungen habe. Die habe ich ständig mit Jesus. Bin ständig versetzt an himmlischen Örter. Bin ständig in einer anderen Welt. Und ich weiß, in Gott ist mir alles wunderbar zubereitet. Wer hier Jesus nicht kennt, der wird in der Ewigkeit auch niemand kennen. Und er wird ihn nicht kennen. Und er wird mit der Ewigkeit nichts anfangen können. In Johannes 5, 25 heißt es, die Toten also werden seine Stimme oder die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und die wirklich Hörenden, also die Stimme Gottes gekannt haben, die Stimme Jesu gekannt haben, die werden auferstehen zum ewigen Leben. Stell dir mal vor, du kennst seine Stimme nicht. Du gehst verloren. Und deshalb, Geschwister, es ist so wichtig, nicht nur die Bibel kennen, du musst seine Stimme kennen. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und wenn der Herr, der gute Hirte, seine Schafe rufen wird, dann werden seine Schafe aus allen Ecken kommen, wo der Teufel sie irgendwo im Pferd eingepfercht hat. Plötzlich werden sie ausbrechen. So wie dieser Schäfer von Karlsruhe. Da haben einige Diebe vor ein paar Jahren dem Schäfer 300 Schafe geklaut. Und kommt hin und die Schafe sind weg. Und die Polizei fand die Schafe nicht mehr. Die waren in Deutschland nicht mehr zu finden. Bis da irgendjemand las von der Kripo, dass da von Köln ein Transport nach Saudi-Arabien geht oder zum Opferfest und Schafe, Schaftransport, aber das sind 5000 Schafe. Und der Hirte sagte, ich gehe hin, ich kenne meine Schafe. Und dann fing er an, zu rufen. Und alle seine 300 Schafe kamen wieder zu ihm. Die waren plötzlich um ihn versammelt und er sagte, das sind meine Schafe. Meine Schafe kennen meine Stimme. Du kannst sein, wo du willst. Wenn du den Hirten kennst, die meisten Leute kennen den guten Hirten nicht. Die kennen den Teufel. Die kennen alle möglichen Geister. Die kennen sich mit den Dämonen aus. Die wissen, welcher Teufel das ist und welcher Teufel das ist und welcher Teufel das ist und welcher Teufel das ist. Die kennen alle möglichen Begriffe. Du musst den Herrn kennen aus dem FF. Und wenn du den kennst, die gute Stimme, weißt du, an der Stimme erkennt man auch sehr viel. Und es ist so wichtig, wenn der Herr mit dir redet, du siehst ihn nicht. Die unsichtbare Welt ist irgendwie so wie eine Glasscheibe. Und du siehst zwar und siehst doch nicht, aber du hörst. Du redest bei der Glasscheibe. Aber du kennst die Stimme des guten Hirten. Du weißt, wie der Herr ist. Und durch Jesus werden wir Hörende, durch die Predigt, durch den Heiligen Geist, wir werden Hörende. Und wir hören plötzlich, komm her. Der Ton der Posaune, da wird erschallen. Wenn du kein Ohr für Gottes Stimme hast, für die Posaune des Erzengels, du wirst nicht auferstehen. Und sie werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die Toten werden auferstehen in Christus. Und die anderen bleiben liegen. Gute Nacht. Die bleiben liegen. Möchtest du liegen bleiben? Ich nicht. Ich nicht. Ich möchte auferstehen. Deshalb ich übe jeden Tag Stimmübung. Ich verübe, auf ihn zu hören, was er euch sagt. Jesus ist gekommen, zu suchen, verloren und selig zu machen, wer sich finden lässt. Lukas 19. Und Paulus bezeugt in diesem hohen Lied der Hoffnung in 1. Korinther 15. Und er sagt, ebenso wie in Adam alle sterben, so werden alle in Christus lebendig. So wie alle in Adam sterben. Es ist so wichtig, dass du dich nicht an Adam hältst, an deine Abstammung hältst, an deine Herkunft hältst. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wer sind mein Vater? Wer ist meine Mutter? Vergiss deinen Vater, deine Mutter. Du sollst sie ehren. Danken, dass du geboren bist. Es reicht schon. Aber du solltest Christus kennen. Was nützt es? Du kennst deine ganze Sippe. Bis auf Adam und Eva deine Linie zurückverfolgen kann keiner jetzt mittlerweile. Also ich kann bis ins 12. Jahrhundert meine Ahnen verfolgen. Das ist alles. Oder vermute ich, dass sie von dort her alle kommen, die so heißen. Also kann ich, habe mal einen Bruder beauftragt, der Ahnenforschung betrieben hat, professionell und hat ausfindig gemacht. Aber das ist alles. Was nützt es mir, wenn ich weiß, wo die alle Ahnen herkommen, wo die sich da umgesiedelt haben, wie die gewandert sind und. Aber wenn du Jesus kennst, ist das für die Ewigkeit. Was für die Ewigkeit. Weißt du, es ist so wichtig, den Herrn zu kennen. Du musst also für deine Seele sorgen. Und das mit Furcht und Zittern. Nicht aus Angst. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Nein, es muss uns ein Herzensanliegen sein, unsere Seligkeit. Und du sollst manchmal deiner Seele nachhelfen. Seele, lobe den Herrn. Mach dich auf, steh auf. Preis den Herrn. Du musst selber, nach 5. Mose 8, Vers 1, du musst selbst Segen oder Fluch wählen. Du musst dich selbst entscheiden. Kann dich niemand, für dich kann kein Vater, keine Mutter, kein Pastor, kein Bruder, keine Schwester, niemand kann dafür entscheiden. Du musst erwählt, wem ihr dienen wollt, Segen oder Fluch. Das musst du machen. Wenn du mir zuhörst oder nicht, du tust mir keinen Gefallen. Puh, ist mir doch egal. Tausende hören mir sowieso zu. Was? Wir haben jetzt, und ich finde, als wir Jahresbilanz gemacht haben, da mit unserer Internetsache, fast 1 Million Leute haben unsere Homepage angeklickt und Predigten gehört und runtergeladen. So finde ich großartig. Ich predige hier euch nur, aber letztendlich, meine Gemeinde ist, diese Internetgemeinde, hören Hunderte, Tausende. Jeden Tag, wenn ich hier Amen gesagt habe, mindestens 500 Leute hören die Predigt an dem Tag. Und manchmal bis manchen Tagen höher, manchen Tagen niedriger. Manchmal sind es bis zu 1500, 1700 Leute, die die Predigt runterladen. Und Leute schreiben mir. Da schreibt mir eine Frau beim Haare föhnen oder waschen und so weiter, höre ich die Predigten. Herr Matutis, wir Frauen brauchen manchmal länger im Bad und so weiter, höre ich die Predigt. Sie predigen nicht zu lang, müssen sich nicht entschuldigen, hat eine geschrieben neulich. Oder jemand sitzt im Auto und sagt, ich habe einen langen Weg bis zur Arbeit, ich nutze die Zeit und ich höre so Predigt. Und es ist erstaunlich, dass ihr so viele Predigten bringt. Ich bring's, weil Gott schenkt, warum soll ich das nicht weiterbringen? Umsonst gebe ich es weiter und umsonst und so weiter. Aber letztendlich ist dieses Feedback und ich bin glücklich auch, dass Leute auch dankbar sind und unterstützen auch finanziell unsere Arbeit. Ja, warum? Die Sache läuft. Die Sache Gottes läuft. Einige, die hören es und die begreifen. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass gerade so viele, die ein Kirchlicht waren, Glauben verloren haben, von den Christen enttäuscht, erschüttert worden. Niemand schrieb, ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich bin gemeindegeschädigt. Und ich sag, okay, lass es. Und dann sagte ich, höre ihre Predigten, wissen Sie, und die bauen mich auf. Und viele Leute sind gemeindegeschädigt, weil in manchen Gemeinden sitzt nicht der Herr Jesus, sondern der Teufel. Und der Herr Jesus ist vor der Tür. Und da wird kritisiert und da wird genörgelt und da wird rumgemacht und so weiter. Da hat der Herr nichts zu sagen. Siehe, ich stehe vor der Tür. Oft ist in Gemeinden, sind so lieblos. Aber das passiert auch in der unsichtbaren Welt. Weil in der unsichtbaren Welt kein Heiliger Geist, also in der Sache ist. Eigentlich möchte Gott vieles tun, aber er kann es nicht. So, du tust mir keinen Gefallen, wenn du mir nicht zuhörst oder zuhörst. Es geht ja nicht um meine Ewigkeit, sondern um deine, und so weiter. Es geht, dass du die Trennung, von deine Seele von dieser Erde und so weiter, dass du sie überwindest und ich versuche dir zu helfen. Wie? Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Kannst du das auch sagen, Christus ist mein Leben? Weißt du, du musst es für dich sorgen. Es geht ja um deine Wurst. Es geht um deine Sache. Es geht um dein Heil, nicht um mich. Und es geht nicht um irgendeinen Hauskreis und deine Gemeinde oder eine Benennung. Es geht ja um dich. Es geht dich höchstpersönlich. Es geht um deine Seele. Wenn du aufwachst, kennst du Jesus. Und ich möchte nicht irgendeine Religion, eine Philosophie verkündigen, sondern das, was Gott auf mein Herz legt. Und das ist mir ein Anliegen. Ich möchte Christus predigen. Und ich möchte euch zu Christus hinführen. Dass ihr Christus begreift. Was nützt es, wenn ihr alles begreift? Die ganze Offenbarung und alle möglichen Hintergründe und Zusammenhänge. Wenn ihr Christus nicht versteht. Wir müssen Christus verstehen, Leute. Und er ist unser Heil. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Erst der lebendige Glaube an Jesus erschließt uns die himmlische Welt, das himmlische Leben. Du kannst mittendrin in der sichtbaren Welt sein, aber du hast Jesus und du bist entzückt, versetzt an himmlische Orte. Mitten in der Hölle bist du am Paradies. Und ich denke, der Schächer am Kreuz war in der Hölle. Weißt du, er hat gelitten, hat Schmerzen gehabt, es geht nicht mehr. Er war, seine Knochen wurden gebrochen, aber der Herr Jesus sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Du kannst in der Hölle sein und doch das Paradies erleben. Du kannst im Gefängnis sein und du kannst frei sein. Das ist ausschlaggebend, wie du im Geist bist. Und du kannst draußen im Wald sein, in der Freiheit, in der Natur, mitten auf dem Meer und doch gefangen. Da Das ist eine Sache des Geistes, der unsichtbaren Welt. Und das Reich Gottes ist mitten unter uns. Lukas 17, 21, inwendig in uns, weil du das begriffen hast. Weißt du, ist so wichtig, dass wir umdenken und verstehen, was es bedeutet. Sichtbare und unsichtbare Welt. Und diese Welten zusammenbringen. Gehören hier zusammen, nicht erst in der Ewigkeit. Hier. Hier musst du im Himmel sein. Versetzt an himmlische Orte. Hier findet unser großes Umdenken statt. Die unsichtbare Welt gehört hier uns schon bereits. Aber wir gehören noch dieser sichtbaren Welt. Und bild dir nichts ein. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, dir bleibt was erspart. Die sichtbare Welt ist eine Realität und die unsichtbare Welt ist auch eine Realität. Deshalb sagt Paulus, wir rühmen uns der Trübsale. Wir können hier noch so viele Schwierigkeiten haben. Wir wissen, wir haben eine Heimat. Wir haben ein ewiges Zuhause. Du kennst die Stimme des guten Hirten. Und hier, da können die ganzen familiäre Geister da kommen und die können sagen, ja, bleib doch hier und mach das doch nicht und so weiter. Du weißt, du hast den Herrn geschaut, du hast die Liebe Gottes geschmeckt, du hast etwas von dieser himmlischen Welt vernommen. Wir haben die zukünftige Welt geschmeckt. Wir haben das prophetische Wort. Das ist diese unsichtbare Welt. Wir haben die Zusagen, die Verheißungen. Wir haben die Verheißung, das Papierstück. Die Zusage Gottes. Hier treffen wir Willensentscheidungen. Ist auch etwas in der unsichtbaren Welt. Das siehst du nicht, einen Willen, wie er sich ausdrückt. Wir ziehen hier Konsequenzen, siehst du auch nicht. Vielleicht dein Leben geht genauso weiter wie bisher, aber du hast dich entschieden, mit Jesus zu leben. Paulus sagt, Galater 2,20, ich lebe doch nicht mehr ich, mein Ego, sondern Christus lebt in mir. Ein Unterschied. Mein Ego ist verwandelt. Mein Ego ist von Christus erfüllt. Hier sind wir schon mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Alle, die getauft sind, sind Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Taufe ist ein Vorgang, das kannst du nicht in Worten erklären. Taufe ist Herrschaftswechsel, ein Politikum. Das ist die Taufe. Da tobt der Teufel, wenn Christen sich taufen lassen wollen. Warum? Die wissen, der verlässt mich. Der kündigt mir. Also ich denke, wenn Billy war und Leute sich bekehrt haben, wir werden irgendwann mal demnächst Taufe haben. Einige Anmeldungen habe ich schon zur Taufe. Also wir werden vielleicht Ostern. Ostern wäre eine ganz gute Zeit für Taufen so. Weil Jesus auferstanden ist. Wir sind mit Christus begraben und wir stehen mit Christus auf. Taufe ist so ein ganz wichtiger Schritt, Herrschaftswechsel. Ich bin jetzt ein Eigentum Jesu, weil ich getauft bin. Und wie oft kam der Teufel zu mir und ich konnte mir manchmal gar nicht helfen. Aber dann habe ich meine Bibel genommen, ich habe vorne auf meiner Bibel reingeschrieben, meinen Taufspruch, und habe gesagt, Satan, ich sage dir im Namen Jesu, lies mal, ich bin getauft, ich gehöre dir nicht mehr. Ich habe dir gekündigt, ich habe dich abgelegt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich bin ein Eigentum Jesu. Dein Tauftag ist dein Stichtag für deine Bekehrung, deine Entscheidung. Egal, was du da gefühlt hast oder nicht. Weißt du, mit Bekehrung, eigentlich bekehrt man sich 10-mal, 20-mal, 100-mal sogar. Weißt du, bekehren kann man, ja, und dann wird man wieder lau. Aber wenn du einmal getauft bist, bist du getauft. Bist verblommt. Und versiegelt. Ja, du kannst nicht mehr weglaufen. Dann müsstest du dich wieder rückwärts taufen lassen, wenn du möchtest. Um das wieder rückgängig zu machen. Du kannst es nicht. Du bist in der Hand Gottes gezeichnet. Du bist harponiert von Gott. Du kannst weglaufen. Aber der Herr dreht dann wieder an der Leine und du musst zurückkommen. Bleibt dir nichts anderes übrig. Gott hat uns mit Christus aufgeweckt und in die himmlische Welt versetzt. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns aufgeweckt. Wo du aus dem Wasser rauskamst, da hast du deine Auferstehung erlebt. Du hast deine Auferstehung erlebt. Und du bist jetzt versetzt an himmlischen Orte. Oder in die himmlische Welt. Und du hast dich jetzt für entschieden, ich lebe hier, aber das ist nicht mein Heim. Mein Heim ist drüben. Ist so paradox, aber es ist wichtig, dass du es verstehst und begreifst. Wir haben gewählt zwischen Licht und Finsternis. Wir haben gewählt zwischen der Nähe Gottes und der Nähe zum Teufel. Wir wollen mit dem Teufel nichts zu tun haben. Wir wollen nur mit Gott zu tun haben. Was es auch immer heißt. Die unsichtbare Welt muss jetzt differenziert werden. Also ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich diene Gott, ich arbeite für Gott, ich lebe für Gott. Leben wir oder sterben wir sind des Herrn. Ewiges Leben haben wir alle. Und bitte versteht ihr, möchtest du ewiges Leben haben? Brauchst du gar nicht. Die Menschen haben alle ewiges Leben. Wo der Mensch eine lebendige Seele wurde, hatte das ewige Leben mitbekommen, mit auf dem Weg. Aber die einen haben verherrlichtes Leben und die anderen haben verderbtes Leben. Und das ist natürlich, die einen sind in der Nähe Gottes und die anderen sind ganz weit weg. Die sehen nur von ferne so einen kleinen Schimmer von der Herrlichkeit Gottes. Aber du, und deshalb sind wir hier, warum wir überhaupt Gemeinde bauen und warum wir für Gott arbeiten, warum Heiligung angesagt ist und warum wir Gott dienen und so weiter. Weil wir wollen zu der Elite Gottes gehören. Wir wollen zu den Auserwählten gehören. Wir wollen zu den Erstgeburt des Herrn gehören. Wir wollen ja am Thron Gottes sein. Wir wollen mit Christus regieren. Und es muss dann irgendjemand geben, den man nachher beregieren kann. Gibt es? Wie sagt man das richtig? Also wir müssen über jemanden herrschen können und so weiter. Wir werden ja die Erdreich beherrschen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Das sind die, die so einen Charakter haben wie Jesus. Die werden das Erdreich besitzen. Und die Erde wird ewig bestehen. Und die, die nicht heilig waren und gottesfürchtig waren und gerecht waren, die werden ja hier bleiben. Und wir werden, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Also die unsichtbare Welt ist eine Realität. Und wir sprechen auch manchmal über außersinnliche Wahrnehmung. Also manchmal denkst du, woher weiß ich das? Aber du weißt es. Aber du kannst nicht erklären, woher du das weißt. Aber du weißt es. Es gibt diese außersinnliche Wahrnehmung, ob es ein Traum ist oder eine Vision ist oder und so weiter. Und das kann beides von Satan und von Gott kommen. Beides ist offen. Wir haben eine Antenne, je nachdem, auf was für Sender wir uns einstellen. Oder welchen Sender wir jetzt einstellen. Du kannst Gott und Satan zuhören. Manchmal ist es so paradox. Da gibt es Gotteskinder, die können im Heiligen Geist sprechen und 5 Minuten später der Teufel spricht aus ihnen. Denk an Petrus. Fleisch und Blut haben die das nicht offenbart. Da hat er eine Antenne für den Heiligen Geist gerade gehabt. Und jetzt, ein paar Minuten später, sagt er, Herr, aber das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus? Satan hinter mir. Du siehst also, solange wir hier in dieser Welt sind, haben wir auch als Pfingstler und Geisterfüllte und Wiedergeborene, wir haben eine Antenne, wir können den und den Sender empfangen. Und manchmal sind das so eng beieinander. Ich habe zeitlang Radioarbeit gemacht für Radio Luxemburg und Radio Ibra. Und das war so viel verflixt auf 49 Meter Länge Welle. Da gab Radio Vatikan, Radio Moskau und Evangeliumsrundfunk. Alles so eng beieinander. Und jetzt, manchmal haben die Leute geschrieben, also wir haben euch nicht reingekriegt, aber wir haben Radio Moskau drin gehabt. Aber wir haben von Jesus gepredigt. Du siehst, manchmal ist es so eng beieinander. Und deshalb passt auf, deshalb müssen die Weissagungen hier auf dieser Welt noch geprüft werden in der Gemeinde. Deshalb ist es nicht für einen privaten Kreis, wo Unwissende zusammensitzen und so weiter, dass sie Weissagen und Weibsagen und Wahrsagen oder was sonst noch alles da ist. Dann muss es geprüft werden. Warum? Weil manchmal kann der Heilige Geist sprechen. Und manchmal ist es Teufel. Aber es klingt genauso wie der Heilige Geist. Prüft die Geister. Und dazu ist die Bibel unser Handbuch. Das ist das Handbuch, wie der Mensch funktioniert, wie der Mensch seine Gaben, seine Talente und gebraucht. Die Bibel muss also richtig verstanden werden, differenziert beurteilt werden, alles, prüfet alles und das Gute behaltet. Nicht, dass das dir geht nachher so wie dem Abraham, opfere mir deinen Sohn, opfere meinen Sohn, zeig mir, liebst du Gott oder liebst du Gott nicht? Und nun erfahre ich die Wahrheit. Es ist entsetzlich. Glücklicherweise, dass Gott eingegriffen hat. Hat hier auch was gesagt. Diese außersinnliche Wahrnehmung. Weißt du, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann wirst du nur Hypothesen aufstellen, so wie Sigmund Freud. Du wirst nur Hypothesen aufstellen und versuchen, irgendwie menschlich zu erklären, wie der das gemacht hat und animistisch erklären, also alles so wie die Tiere und wir sind Hordenwesen und. Weißt du, wir sind keine Hordenwesen. Wir sind Menschen individuell, jeder Einzelne. Wir haben alle eine Bestimmung oder wie auch sein Freund Gustav Jung, der kam ja, ich habe ja auch gestern erzählt aus dieser dämonisierten Familie, Großvater und so weiter, die mit Geister sprachen sogar. Jahrelang hat er mit seiner Frau, toten Frau, auf einen Stuhl im Raum gehabt in seinem Studierzimmer und mit der toten Frau diskutiert und besprochen, obwohl er schon die zweite Frau verheiratet war und dergleichen. Die Kommunikation mit Verstorbenen. Und gerade dieser Carl Gustav Jung spricht dann von diesem kollektiven Geist. Wir sind alle ein kollektiver Geist. Nein, wir sind kein kollektiver Geist. Dass jeder individuell, bei deinem Namen habe ich dich gerufen und du bist mein. Also Gott kennt uns mit Namen, auch wenn wir keine Namen haben und namenslos sind. Er kennt uns bei Namen. Du musst deshalb die Bibel richtig verstehen. Nicht alle Eingebungen sind von Gott. Stell dir mal vor, nicht alle Träume sind von Gott. Und nicht alle Inspirationen sind von Gott. Nicht alle Gedanken, die in meinem Hirn ausgebrütet werden, sind von Gott. Also deshalb müssen wir alle Dinge prüfen. Ich muss mich selbst prüfen. Der Mensch prüfe sich selbst, wenn er zum Abendmahl geht. Da muss ich sogar selbst prüfen. Stehe ich richtig mit Gott? Stehe ich richtig mit meinen Nächsten? Der Mensch prüfe sich selbst. Also, und das Prüfen passiert in der unsichtbaren Welt. Verstehst du? Nicht wie du jetzt hier mit Bruder, Schwester stehst. Du kannst ganz nett sein, lächeln und freundlich sein und was weiß ich. Aber wie stehst du im Geist? Mensch, den würde ich das Messer im Rücken reinhauen. Verstehst du? Oder wenn die nur sterben würden. Oder was weiß ich, was so alles ist. Weißt du, wie ist dein Verhalten und deine Reaktion und dein Denken in der sichtbaren Welt gegenüber? Oder in das, dort ist die Wirklichkeit. Und so wie du dort denkst, so bist du hier. Gut oder böse. Das Alte und Neue Testament bezeugen unsichtbare Mächte. Entweder sind sie von Gott oder sie sind von Satan. Eindeutig. Und sie sind manchmal sehr ähnlich zum Verwechseln. Vor allem im Grenzbereich. Im Grenzbereich sehr ähnlich zum Verwechseln. Der Teufel verstellt sich als ein Engel Gottes. Oder das Licht ist. Als Affe Gottes kommt er, äfft Gott alles nach. Als ein Wunderwirker. Weißt du, als ein Wunderwirker oder aber er ist im Gegensatz zu Gott. Und weißt du, er muss tun. Der Teufel kann nichts tun von sich aus. Aber wenn er tut, gibt es noch eins drauf. Verstärkt etwas. Und damit du es, damit es, er soll dich bedrücken, aber dann drückt er nochmals ein paar Pfund mehr drauf. Er übertreibt es immer. Wir brauchen geöffnete Augen, sonst werden wir verführt, irregeleitet und verdorben. Die gesamte unsichtbare Welt ist eine Schöpfung Gottes. Versteht es. Weißt du, wenn das nur das Sichtbare wäre. Ich habe neulich, saß ich im Radio, habe einen Bericht zugehört, da war, sprach ein Wissenschaftler, ein Botaniker, selbst die Pflanzen unterhalten sich. Selbst die Pflanzen kommunizieren. Selbst die Pflanzen ergänzen sich manchmal und schützen sich gegen ihre Feinde, bewusst wie auch immer. Also selbst die Pflanzen, wo keine Sprache haben, angeblich. Selbst die kommunizieren. Also die unsichtbare und sichtbare Welt ist da, die belebte Welt. Alle Sphären gehören dazu, was Gott geschaffen hat. Und Gott schied die Finsternis vom Licht. Das ist das, was Gott tat. Gott schied Licht und Finsternis. Also Gott hat auch die Scheidung herbeigeführt, dass diese Trennung ist. Und wir sollten für die Scheidung drauf bestehen und die Scheidung einhalten. Und nicht vermischen Licht und Finsternis, Gott und Satan. Und versuchen mit Gottes Hilfe, das unter Hilfe des Heiligen Geistes auseinanderhalten, was ist Gott und was ist nicht Gott. Unsere Erlösung passiert hier auf dieser Erde, wird vollendet drüben. Das ist unsere Erlösung. Also hier kämpfst du und dort wirst du belohnt. Dort kommt dein Zahltag. In Apostelgeschichte 7 vom Stephanus heißt es da, er aber voll Heiligen Geistes sah auf den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Du siehst, hier fliegen Steine, hier wird er angespuckt, hier wird er beleidigt, hier wird er verlästert, hier wird er gekränkt, hier wird er zerstört, hier wird er ermordet. Voll Heiligen Geistes sah die Herrlichkeit Gottes. Plötzlich hier diese schreckliche Welt und dort die liebe, schöne Welt. Die friedvolle Welt. Und das in einem Augenblick. Das gleiche auch beim Johannes auf der Insel Patmos. Und siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zu Rechten Gottes stehen. Und sein letztes Wort war, Herr, nimm meinen Geist in deine Hände. Du siehst also, er befiehlt seinen Geist in Gottes Hände, in die unsichtbare Welt. Er befiehlt es nicht den Frommen, die dort ihn richten und verdammen. Der Mensch ist auf dem Weg von der geschaffenen zu der ungeschaffenen Welt. Und die ungeschaffene Welt ist die reelle Welt. Epheser 4, Vers 8. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Das ist also diese Realität. Und alle, die das Evangelium hören, die sich ein bisschen bewegen, die sich aufmachen und sagen, ja Herr, du hast recht, die sich taufen lassen, die nimmt er zu sich. Und die nimmt er mit. Aus diesem Gefängnis. Du kannst auch natürlich bleiben in diesem Gefängnis, wenn du willst. Das liegt an dir. Andere bleiben hocken, wahrscheinlich. Werden hocken bleiben. Wer zurückschaut, der ist nicht wert der Herrlichkeit. Ich denke nur, die Geschichte vom Lot ist ganz heikle Geschichte, ganz wichtige Geschichte. Wie führt der Herr aus dem Gefängnis? Wer zurückschaut, schaut auf die unsichtbare Welt, aber dämonische Welt, verführte Welt, verderbte Welt, wer zurückschaut, sieht, was der Teufel alles angestellt hat, wie er verletzt hat, wie er gekränkt hat. Und viele Krankheiten kommen aus der unsichtbaren Welt. Depressionen kommen aus der unsichtbaren Welt, so wie aus dem heiteren Himmel. Plötzlich, so ein Sturm kommt über einen und erwürgt fast einen. Und es ist schlimm. Eigentlich solltest du dich nur mit der Gegenwart, weil das liegt ja in Gottes Hand und in deiner Hand, beschäftigen, aber nicht mit der Vergangenheit. Die solltest du Gott abgeben. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, befehle ich meine Vergangenheit. Alles, was da war. Vergangenheit. Weißt du, es ist so wichtig, dass du dich nicht von Blinden leiten lässt. Das ist gefährlich. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Weißt du, die Gottlosen haben auch Ratschläge. Und manchmal sind sie sehr logisch, sehr einleuchtend. Aber wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Wenn du das nimmst, wandelt nicht im Rat der Geistlosen. Oder der Ungehorsam, der Rebellen, der Verirrten, der Heimatlosen, der Entwurzelten. Wandelt nicht in, weißt du, die haben auch irgendwo ihr Standort, ihre Ausgangsbasis. Wandelt nicht im Rat der Pharisäer, der Selbstgerechten, der Unzufriedenen, der Unglücklichen, der Versager. Auch die Versager leben nach einem Schema, nach einem Muster. Philipper 3, Vers 12 sagt Paulus, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder habe oder schon vollendet sei. Ich jage aber nach dem vorgestreckten Ziel. Dein Ziel ist die unsichtbare Welt. Dort ist der Thron Gottes. Da möchte ich hin. Das ist unsere Philosophie. Das ist unser Wunsch, unser Traum. Und dann sagt er weiter, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung in Jesus Christus. Ich jage nach. Also du musst dich nicht von den Gottlosen beraten, wo es hingeht. Du musst es mit deinem Herzen wissen, wo es hingeht. Und das, was dich erwartet. Und das, was dir blüht. Und das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du zum Herrn gehst und dass du den Herrn suchst und den Herrn fragst, Herr, dein Wille geschehe. Deine Zukunft liegt vor dir. Deshalb, nicht dein Wille ist geschehen, sondern dein Wille geschehe. Nicht Vergangenheit, sondern Zukunft. Wir haben also nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Deshalb, wenn du die unsichtbare Welt siehst, du siehst die sichtbare Welt, das weißt du, was das ist. Da brauchst du gar nicht mehr fragen, wo bin ich denn? Du bist in Deutschland, in Berlin, in der Nazareth-Kirchstraße 51. Da bist du jetzt gerade im Augenblick. Aber wo werde ich sein? Das sollte dich interessieren. Diese Frage sollte dir unter die Nägel brennen. Und du solltest deine unsichtbaren Feinde kennen. Deine sichtbaren Feinde kennst du, die Nachbarn, die dir auf die Nerven gehen. Der Bruder oder Schwester, der dich ständig stört oder dich belästigt oder was weiß ich, oder bedrängt. Das siehst du, deine sichtbaren Feinde. Aber die unsichtbaren Feinde, die sind die wirklichen Feinde. Die sichtbaren Feinde solltest du lieben. Dass sie da sind, kannst du nichts dafür, können sie nichts dafür, dass sie da sind. Aber die unsichtbaren Feinde, die sind die schlimmen Feinde. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern Fürsten, Mächte und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Weißt du, wir sollten gucken, wer ist unser Feind? Du kämpfst nicht gegen den Menschen. Du kämpfst nicht gegen den Menschen. Hör auf, gegen Menschen zu kämpfen. Hör auf zu sagen, das sind meine Feinde, die gehen mir auf die Nerven. Nein, die gehen dir nicht auf die Nerven. Auf die Nerven geht dir der Teufel, die Dämonen, die unreinen Geister. Christen brauchen Geisterunterscheidung, die sie bedienen. Weißt du, wir sollen nüchtern und sachlich sein. Und wir sollen nicht uns auf Sachen einlassen, die uns nicht zustehen. Die sichtbare und unsichtbare Welt sind Realitäten. Sie haben Autoritäten. Ich will noch etwas anschneiden, ein paar Sachen, die mir wichtig erscheinen heute. Simon der Zauberer, Petrus und der Philippus in der Apostelgeschichte. Kannst nachlesen, diese Geschichte. Weißt du, Simon der Zauberer hielt sich zur Gemeinde. Philippus hat ihn getauft. Aber Philippus hat ihn nicht entlarvt und gesagt, du Schalk! Der hat es gewähren lassen. Der hat nichts gegen den Simon den Zauberer unternommen. Soll ich euch sagen, warum? Simon der Zauberer war auf einer anderen Stufe als der Philippus, auch wenn er das Kind Gottes war. Und Prediger Gottes war. Er war ja Zauberer, er hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Passt auf. Aber erst als Petrus kommt, der auf der gleichen Ebene ist, mit der gleichen Autorität, der kann sagen, du Schalk, wenn du dem Teufel nicht gewachsen bist, lass die Pfoten weg. Geister auszutreiben, Geister zu binden, Dämonen zu beschwören. Der Schuss geht nach hinten. Und Philippus wusste, ich muss es nicht. Lass Zeit. Lass die Sache wachsen. Lass die Sache reifen. Das wird schon der Herr zu gegebener Zeit tun. Der Herr wird es ans Licht bringen. Und er konnte es gewähren lassen, er musste nicht übertreiben. Jetzt müssen wir unbedingt den Satan binden in Jesu Namen. Nein, auch wenn er es gespürt hat, das war nicht koscher, was da passiert. Das war nicht okay. Aber er gewartet, bis die Stunde Gottes kam. Und nicht jeder ist gewachsen. Weißt du, Paulus kennen wir, Jesus wissen wir, wer seid ihr? Und Philippus war nur ein ganz einfacher Diakon zum Suppe ausschenken. Und nur ein bisschen kleiner Prediger, so Haus, so Gemeindeleiter in Philippi Caesarea mit seinen Töchtern und hat Gott gedient, hat sich von Gott führen lassen, war ein liebes Kind Gottes. Aber der Herr hat nicht gewagt. Nicht gewagt. Weißt du, es gibt Leute, in Judas schreibt in seinem Brief, manche lästern der Autorität und haben keine Ahnung von dem. Und wir nehmen auf. Ich habe in Süddeutschland einen Kocher eine Taufe gehabt und habe über irgendwie was gepredigt. Dann steht doch ein junger Bursche auf, frommer Bruder irgendwo, was weiß ich, da hat nicht zur Gemeinde gehört, krempelt sich die Ärmel auf und sagt, wir nehmen mit dem Teufel auf jetzt in Jesu Namen. Ich habe gesagt, Bruder, halt Maul, sei still. Wir können mit dem Teufel nicht aufnehmen. Jesus nimmt mit ihm auf, das ist das Höchste. Jesus nimmt mit ihm auf, aber wir krempeln sich die Ärmel. 14 Tage später ist er in Weinsberg in der Psychiatrie der Klapsmühle. Der Teufel hat's aufgenommen. Und warum viele in der Klapsmühle landen, nichts gegen Psychiatrie. Aber viele, die bilden sich was ein. Ich kann mit dem Teufel aufnehmen. Du kannst es nicht. Der Einzige, der das kann, ist Jesus Christus. Der Einzige, der das kann, ist Jesus Christus, Leute. Nicht du und ich. Und es sei denn, er schickt uns. Er gibt uns Autorität. Er gibt uns den Schlüssel dazu. Es sei denn. Aber jetzt, ich nehme auf. Du siehst, wo der Egoismus hinführt. Diese geistige und geistliche Profilierung. Ich nehme es auf. Weißt du, wir müssen also aufpassen, auch in diesen heidnischen Religionen, in allen Religionen, ist Dämonenaustreibung da und Beschwörung da. Oder positives Denken. Positives Denken ist eine Kraft. Gewiss. Weißt du, in der Bibel steht es auch. Wir müssen aufpassen, also, dass wir da nicht in falsches Fahrwasser irgendwie kommen. Gott hat selber gesagt, was die sich dort vornehmen, die lieben Leute in Babel mit dem Turmbau da, das werden sie ausführen. Deshalb müssen wir runterkommen und die Sprachen verwirren. Erfolg ist kein Beweis für die Echtheit. Unkraut und Brennnesseln, Disteln, die wachsen auch ganz schnell. Da musst du gar nicht groß sorgen. Oder Prophezeiung und Weissagung. Als Mohammed den Koran schrieb, hat er auch geweissagt und hat sich als einer der letzten großen Propheten ausgegeben. Wahrsager sagen auch manchmal die Wahrheit. Oder die hinduistischen Gurus heilen auch. Und als die Beatles in Australien mal landeten und aus dem Flugzeug ausstiegen, ein paar Leute berührt haben, da sind sogar Querschnittsgelähmte geheilt worden. Ja, aus Begeisterung, Fanatismus. Dämonen sprechen auch in anderen Sprachen. Weißt du, und dumme glauben, ja, das ist alles vom Heiligen Geist. Ich habe mal einen Fall erlebt, das wirst du nicht glauben. Da war ich, wir waren so ein Seminar, nein, ich war ja auf keinem Seminar, das war so eine Bibelwoche, irgendein anderer Bruder hat es gehalten. Und da hat eine Schwester, eine ganz liebe Schwester, geweissagt, oder nicht, geweissagt in Zungen geredet. Dann steht der Bruder, der Pastor auf, also, und sagt, Schwester, im Namen Jesus schweig, das ist nicht der Heilige Geist. Der hat in Zungen gebetet. Alle waren geschockt, obwohl die schon lange geweissagt hat. Nachher reden wir. Okay. Und dann hat er gebetet. Am nächsten Tag im Gottesdienst gibt die Schwester Zeugnis und sagt, und das rausgestellt, der hat gespürt, das war nicht der Heilige Geist. Auch beim Zungenreden mischen sich andere Geister rein. Und das kann ich noch, ich kann ein ganzes Lieder singen hier. So, und am nächsten Tag gibt die Schwester Zeugnis in dieser Bibelwoche und sagt, Geschwister, ich muss euch eines bekennen, der Bruder war der Einzige, der erkannt hat, dass ich einen falschen Geist habe. Die haben das gar nicht erkannt und gemerkt. Und ich habe mich immer gewundert, das kann doch nicht vom Heiligen Geist sein. Vieles ist vom Heiligen Geist, aber vor allem dieses Zungensprache, das habe ich irgendwo bei irgendeinem gelernt. Weißt du, ich habe schon erlebt, wie spreche ich in anderen Sprachen. Dann kommen sie her und sagen, Schwester, streck mal Zunge raus, beweg die Zunge und sag, du kannst im Sprachen reden. So ein Quatsch. Ja. Dämonen können auch in Sprachen reden. Geh die esoterische Szene durch. Beschäftige dich mal mit hinduistischen Religionen und buddhistischen Religionen. Alle Hochreligionen kennen das. Alle Hochreligionen kennen das. Aber im Namen Jesu. Ein großer Unterschied ist, im Namen Jesu Wer im Namen Jesu in Sprachen redet, der verflucht Jesus nicht. Aber die nehmen das Vorzeichen nicht. Jesus ist, steht nicht vorne an. Und schon babbeln sie. Jesus muss der Mittelpunkt sein. Es geht um Jesus und den Heiligen Geist und nicht um Babbelei. Es ist ein Unterschied. Bei Jesus geht es um Liebe. Und dann habe ich den Bruder mal gefragt, wie bist du da drauf gekommen? Dann hat er gesagt, weißt du, habe ich etwas gespürt, etwas ganz Fremdes. Etwas Fremdes, etwas Fremdartiges. Und er hat ein paar Abende hat es gewähren lassen. Weißt du, wir können nicht gleich das Kind mit dem Bart ausschütten. Prüfet alles. Und dann hat er gesagt, dass, ich habe gespürt, das kann unmöglich der Heilige Geist sein. Und dann hat er sein ganzes Thema von der Bibelwoche geändert. Und wie erkenne ich den Heiligen Geist? Wie wirkt der Heilige Geist? Weißt du, heutzutage war es im charismatischen Lager, pfingstlichen Lager weniger. Die Pfingstler sind noch echt ein bisschen echter als die Charismatiker. Aber was im charismatischen Lager geschieht, das ist nicht mehr vieles koscher. Und dann wird alles vermischt, da wird Maria und Josef vermischt, mit katholischer Kirche vermischt, da wird alles durcheinander gebracht. Weißt du, da kommt doch jemand und sagt, seitdem ich in Zungen bete, kann ich besser zu Maria beten. Tatsächlich. Verstehst du, es gibt Zeugnisse und erzählt, wie er dann besser zu Maria beten kann. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, dann brauchst du die Maria nicht mehr. Das ist der Fakt. Und dann, wenn der Heilige Geist wirkt, das wirkt Demut, da bildet man sich gar nichts ein, nur und. Und dann, eigentlich derjenige, der was tut und was macht, der muss selber sich prüfen. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ist das wirklich echt, was ich tue? Ist das die Wahrheit? Ist das von Gott? Das musst du zuerst einmal fragen. Weißt du, wir sind manchmal vielleicht gewöhnt, wenn wir schon länger in christlichen, pfingstlichen, charismatischen Kreisen sind, wir haben schon Übung, wir wissen, wie das funktioniert. Und Leute, es darf nicht eigenes Fleisch sein. Es muss der Geist Gottes aussprechen geben, wie der Geist gab, auszusprechen. Und wenn der Geist Amen sagt, dann musst du auch Amen sagen. Dann musst du aufhören. Selbst wenn es noch so schön ist und mittendrin das alles stattfindet. Weißt du, dann ist gesagt, was gesagt worden ist, ist gesagt worden. Amen. Alle müssen offenbar werden, ob es gut war oder nicht. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christus treten. Und deshalb ist es wichtig. Kannst du damit vor Gott bestehen? Kann ich das vor Gott bestehen so? Unsere Hauptaufgabe, warum wir hier sind in dieser Welt, das ist die Endstation eigentlich. Wir sind hier, um unseren Egoismus zu zähmen. Unser Ego, unseren Schweinehund oder welchen Hund auch immer. Unsere Ich-Sucht. Wir müssen hier von unserer Ich-Sucht frei werden. Und wenn wir hier frei werden, wir sind drüben auch frei. Von unserer Ich-Sucht, von unserer Egozentrik, unserer Engherzigkeit oder Ich-Bezogenheit oder Selbstliebe oder Selbstherrlichkeit. Ich muss hier erlöst werden. Wir müssen hier erlöst werden, bevor wir den Himmel betreten. So wie wir sind, können wir nicht rein. Wird Gott uns nicht empfangen. Wer seine Seele finden will, sagt Jesus, der wird sie verlieren. Und wer sie verliert, um meines Namens willen, wegen mir, nur oder für mich, der wird es wiederfinden. Also wir müssen bereit sein, hier alles lassen um Jesu Willen. Der einzige Zweck, warum du hier bist, ist Jesus zu finden und Jesus zu erleben und Jesus anzunehmen, um dich von deinem Ich zu befreien. Das ist deine Bestimmung, um hier Reich Gottes zu bauen, die Gemeinde zu bauen. Deshalb hörst du auch die Predigt hier. Und vielleicht stört dich manches hier in der Gemeinde, aber deshalb bist du da. Deshalb bist du da. Und einfach deinen Mitmenschen mit einzuladen zu Jesus. Denn du kannst nicht alles. Wir brauchen Gemeinde, Leute. Ich kann nicht alles. Das heißt nicht, dass ich nicht alles könnte. Nein, ich kann nicht alles. Der eine sät, der andere behackt, der andere bejätet und so weiter. Und wir bauen gemeinsam das Reich Gottes. Und dann musst du hier lernen, vor allem dich selbst. Habt Acht auf euch selbst. Das ist das Allerwichtigste. Nicht, was macht der andere, was macht der Pastor, was machen die? Nein, was machst du? Was machst du? Habt Acht auf euch selbst. Es gibt ein, weißt du, ich möchte jeden Tag eine Bibelstelle in der Bibel neu aufnehmen und neu dazu addieren. Aber jetzt, da gibt es einen Spruch, sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg, sich selbst besiegen ist der schönste Sieg. Sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg. Gott hat dich geschaffen. Aber hier musst du das Werk des Kampfes vollenden. Hier musst du dich bewähren. Hier müssen wir so viele Sachen loslassen. Was glaubst du, was da alles noch losgelassen werden muss? Loslassen ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Uns loslassen, uns befreien lassen von allen möglichen unsichtbaren Zwängen. Ich muss dorthin gehen. Wer zwingt dich? Gott hat dir freien Willen gegeben. Ich muss hier bleiben. Nein, du musst nicht hier bleiben. Kannst gehen, gerne. Auf Wiedersehen. Aber du musst das von innen her wissen, was du tust und nicht tust. Lust ist ein unsichtbares, gehört zu der unsichtbaren Welt. Religion ist etwas Unsichtbares. Traditionen. Ja, ich muss, weißt du, das hat meine Großmutter gemacht. Väterliche Lebensweise. Wir müssen erlöst werden. Auch von der verstorbenen Großmutter. Wir sollen nicht mehr nach der väterlichen Lebensweise leben, sondern wie der Heilige Geist uns leitet. Jesus befreite die Besessene. Weißt du, wir müssen so von Jesus erfüllt werden, dass die Dämonen von selber ausfahren. Befreite die Besessene. Der war besessen und ein ganz extremer Fall. Und dann bekam dieser Mann eine ganz neue Identität. Saul von Tarsus war auch ein Besessener. Von dem Pharisäertum. Von seiner Religion. Ich war ein Benjamiter. Ich war aus dem, und ich war ein Pharisäer. Ich war beim Gamaliel. Und. Als Jesus damals wirkte in Palästina, das Land wimmelte nur von Besessenen. Jesus sagte zu den Juden, euer Vater ist der Teufel. Die waren alle an Satan gebunden, nicht an Gott. Weißt du, Freiheit ist eine Erlösung. Auch die siehst du nicht. Dass du an Jesus glaubst, ist etwas zwischen dir und Gott eine Sache. Das ist auch, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. So steht es in der Bibel. Und dann, Paulus bekommt diese Offenbarung, oder Saul von Tarsus bekommt eine Offenbarung. Jesus, wer bist du? Du siehst ja plötzlich, sieht er Jesus, den er verfolgt. Wer bist du, Herr? Und er sagt, ich bin Jesus. Und plötzlich erlebt er die Befreiung. Wird blind, um sehen zu werden. Und solange du nicht diese Offenbarung Gottes hast, begreifst du nichts von Gott. Nur noch das Dämonische, das Okkulte, das Religiöse, das Traditionelle, nach der väterlichen Lebensweise. Und ich warne dich. Sei vorsichtig. Dass du alles als bare Münze nimmst. Nicht alles, was übernatürlich ist, ist von Gott. Nicht alles, was übernatürlich ist, von Gott. Ich habe jetzt den neuen Computer oder Taschenrechner oder bekommen. Ich kann es nicht glauben, dass es sowas möglich ist. Da drückst du ein paar Knöpfe und ein Strohhalm kommt raus. Aus dem Internet. Dann drückst du ein paar Knöpfe und ein Apfel oder ein Tennisball kommt raus. Weißt du, das redende Bild. Der Teufel kann Wunder vollbringen und der Antichrist wird auch noch Wunder vollbringen. Da wirst du baff sein und sagen, mein Computer, was der alles kann. Und drückst auf ein paar Knopf, so IP und so weiter. Und dann kannst du Sachen rausrufen und abrufen und so weiter. Und plötzlich hast du es in der Hand. Und leiblich, sichtbar. Natürlich nicht Menschen. Es wäre anders, ich könnte Menschen verschicken. Aber bestimmte Dinge. Der Teufel vollbringt Wunder. Und der Teufel vollbringt Wunder, dass sogar Feuer vom Himmel fällt. Wie der Prophet Elia. Also lass dich nicht verzaubern und dich betrügen. Denk an Simon den Zauberer. Wenn du nicht kannst, warte auf die Stunde Gottes. Gott wird es schon fügen. Du musst ehrlich beten und sagen, Herr, erforsche und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine. Auch, Herr, schau in meine unsichtbare Welt, die niemand kennt und niemand weiß. Schau in mein Herz hinein, wie es da aussieht, was dort alles rumort und sich rumtreibt. Wir haben alle eine unsichtbare Welt. Nicht nur, dass Gott und der Teufel und die Geister und die Engel eine unsichtbare Welt sind, sondern auch wir. Mir reicht die Zeit nicht mehr aus. Aber äußerlich haltet ihr die Schüssel sauber oder übertüncht die Gräber, aber innen seid ihr voller Totengebeine. Lug und Trug und Neid und Eifersucht, Zank und Zwietracht, Bosheit und, ach, weiß ich sonst noch was da drin ist, was sich dort drin aufhalten kann. Aber so schön heilig, oh, lieber Heiland, lieber Herr Jesus, oh, Hör mit dem Schmalz auf. Weißt du, Gott sieht das Herz. Und der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Noch ganz schnell, ein paar Sekunden, bitte habt Geduld mit mir. Weißt du, die ganzen seelischen Stürme kommen aus dem Jenseits. Unsere ganzen Kämpfe, unsere ganzen Anfechtungen, unsere ganzen Probleme kommen von drüben. Aber auch die Möglichkeiten. Gott gab Paulus eine offene Tür, als er nach Korinth ging. Ihr habt dir eine offene Tür gegeben. Auch das hat er von Gott bekommen, bevor er dort ankam. Er wusste, Gott hat mir eine offene Tür gegeben. Egal was es ist, weißt du, wenn Gott uns etwas in der Hand gegeben hat, dann hast du, obwohl du das noch gar nicht hast. Ich habe dir Jericho in deine Hand gegeben, da kannst du nochmals ein paar Tage rummarschieren, macht es gar nicht aus, kannst warten. Wenn Gott dir etwas in die Hand gegeben hat, Segen ist etwas Unsichtbares. Entweder bist du gesegnet oder bist nicht gesegnet. Die Berge, weißt du, und du wirst zu dem Berg sprechen, es wird sich wegheben und ins Meer versenken. Das wird nicht buchstäblich passieren, aber in der unsichtbaren Welt. Deine Probleme, die sich so auftürmen und aufbürgen, dass du nur noch im Todestal dich fühlst, im Tal der Todesschatten, du sprichst zu deinem Berg, Berg, dort in der Ewigkeit, bitte heb dich weg und versenk dich ins Meer. Und du wirst sehen, es wird passieren. Und dann, vielleicht nach 21 Tagen, passiert es bei dir wirklich, dass ein Problem gelöst ist. Abgehakt, zu den Akten gelegt. Du hast gebetet und hast Gott gebeten und keine Gebetserhörung bekommen. Das passiert. Du betest hier und die Antwort kommt von drüben. Und dann stehst 21 Tage, sagst, wo bleibt doch mein lieber Gott? Ja, ich weiß, er ist so zuverlässig, ich kann mich auf ihn verlassen, aber keine Antwort. Und dann kommt der Engel, ich bin aufgehalten worden von dem Fürst von Medien und Persien. Und Daniel, ich wollte dir die Botschaft bringen, aber ich bin 21 Tage aufgehalten worden. Du siehst, deine Gebete werden verhindert, nicht hier. Kein Mensch kann dein Gebet hier unten verhindern, aber deine Gebete werden in der unsichtbaren Welt verhindert. Dort ist der Teufel los. Und dort findet der Kampf statt. Und dort musst du vielmehr deine Energie investieren und nicht, jetzt werde ich dir mal einen Brief schreiben, jetzt werde ich den anrufen und jetzt werde ich mal was loslassen. Vergiss es. In der geistigen Welt. Und dann auf den Herrn warten, treu sein auf den Platz, wo Gott einen hingestellt hat. Und ich weiß, ich kriege die Antwort, auch wenn es 2000 Jahre dauert. Die kommt. Und wenn ich hier nichts erlebe, ich werde eines Tages, wenn ich bei Jesus bin, werde ich alles wissen und nichts mehr fragen. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns verbindest durch Jesus Christus und dem Heiligen Geist mit der sichtbaren Welt. Und du löst uns von all diesen negativen Geistern und Mächten und Fürsten und Gewalten. Wir wollen mit diesen nichts zu tun haben, denn sie können uns nicht aus der Hand, aus der Liebe Gottes reißen. Denn du bist viel stärker, lieber Heiland. Der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Halleluja, Halleluja. Vater, ich preise dich, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber deinem Volk und deinen Kindern hast du es offenbart. In Jesu Namen. Halleluja. Lass uns Gott loben und preisen. Lass uns den Namen Jesus erheben. Lass uns Jesus preisen. Jesus ist ein verborgener Name. Wenn du Jesus hier anrufst, blitzt und donnerst es in der unsichtbaren Welt, tritt der Herr auf den Plan, arbeitet Gott für dich, kämpft der Herr für dich und du darfst stille sein und der Herr streitet für dich. Halleluja. Du darfst stille sein und der Herr streitet für dich. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns einen offenen Himmel geschenkt hast. Herr, und dass die Hölle verschlossen wird und die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Herr, ich preise dich von ganzem Herzen. Die Pforten der Hölle, ist auch was von der unsichtbaren Welt, werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Was hat schon die Hölle doch unternommen, um die Gemeinde Jesu zu zerstören? Aber bis heute lebt und bleibt deine Gemeinde. Halleluja, Vater, ich preise dich. Ich preise dich. Und dass deine Kinder gerettet werden. Herr, und ich danke dir, dass du alle Gotteskinder zu dem Glauben führst, dass sie und ihr ganzes Haus gerettet werden, weil du versprochen hast. Herr, und wir möchten nicht sehen, was vor Augen ist, sondern das, was du uns vorbereitet hast, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat. Diese wunderbaren, wundersamen Dinge, Herr, die hast du für deine Kinder vorbereitet. Ich danke dir. Ich danke dir. Kannst du auch sagen, ich danke dir? Ich danke dir. Ich danke dir, Herr. Danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Amen. Amen.